Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Film ab, Buch auf, gekonnt ahnungslos, der Podcast für Filme und Bücher. Momentan sind wir in den Film noch wohlgemerkt in, ja, ihr wisst es natürlich selbstverständlich schon, der James-Bond-Reihe und mit wir, dem Plural, nutze ich natürlich nur, weil ich nicht alleine bin, sondern der Leon mir auch heute wieder mit Rat und Tat zur Seite steht. Grüß dich, mein Lieber.
Ja, sei gegrüßt. Genau, ich stehe gerne mit Rat und Tat zur Seite. Ich hoffe, ich kann auch mit Rat und Tat zur Seite stehen, aber ich hoffe, ich habe mich nicht zu schlecht geschlagen. Begrüßt mich ja immer wieder hier. Insofern will ich da mal positiv sein und freue mich, dass wir heute Teil 2 bei den Filmen nochmal von, das darfst du jetzt wieder übernehmen, von unserem geliebten Film reingehen.
Genau, wir sind im 13. Film der Bond-Reihe Octopussy mit Roger Moore, der vorletzte Moore-Film und unser vorletzter Film, bevor wir dann auch wieder einen Abstecher in die Bücher machen. Das dauert noch einen Moment. Heute mit dieser Folge wollen wir den Abschluss von Octopussy erstmal auf Tonband bringen und natürlich das am Ende mit unserem Ranking in Zahlenwerte klassifizieren. Wie gut uns das gelingen wird, das sehen wir am Ende. Vorher liegt noch eine ganze Strecke an Inhalten. Und natürlich auch das Finale und der Showdown von eben Octopussy. Ist ja viel passiert, wir haben ein ganz neues Setting, wir sind in Indien unterwegs, wir sind in Deutschland unterwegs, in Ostdeutschland bisher gewesen, gehen auch nochmal in den Westen rein. Also da ist so ein bisschen was noch, was vor uns liegt und da wollen wir, glaube ich, auch gar nicht so viel Zeit verlieren. Wenn ihr nochmal nachhören müsst, wo es im Detail drum geht, empfehlen wir euch natürlich, einfach mal in die letzte Folge reinzuhören. Das könnte sehr gut helfen. Andernfalls bist du bestimmt aber wieder so nett und gut vorbereitet, dass du einen kurzen Abriss dessen liefern kannst, was in der letzten Folge so besprochen wurde und bisher inhaltlich so passiert ist, oder?
Absolut, natürlich habe ich da wieder vorbereitet.
Wunderbar.
Versuche ich wie immer zu liefern, will dich hier nicht enttäuschen. Ja, wir waren letztes Mal stehen geblieben bei Bonds, ja, wie immer mitten in Bonds Mission sozusagen. Diesmal geht es darum, dass Bond den Tod seines Kollegen 009 nachgehen soll, aufklären, nicht direkt, aber vor allen Dingen dessen Untersuchungen weiter bzw. fortführen soll. Und das hat Bond dann und damit auch uns als Zuschauern den Einblick in den Kunsthandel oder auch Schmuggel teilweise so ein bisschen näher gebracht. Genauer gesagt ging es um Fabergé-Eier oder ein bestimmtes Ei. Ob das echt oder gefälscht ist, war dann natürlich immer so ein bisschen Sache, auf welcher Seite man steht. Konnte man auf jeden Fall durchaus Geld mitmachen. Und wie es der Zufall so will, hat Bond so auch seine erste Spur bei einer der Auktionen bekommen. Sie führt ihn zu dem afghanischen dem afghanischen Prinzen im Exil lebend in Indien, sogenannte Kamal Khan, der da durchaus seine Finger mit im Spiel hat. Und schnell hat er ihn auch am Haken, sieht sich dadurch aber auch wiederum in Gefahr gebracht und bringt sich nicht gerade in eine super Situation, aus der er dann letzten Endes flüchtete, unser guter Bond. Das hat er auch mit Erfolg gemeistert und sich gleichzeitig auch geschafft, bei der guten Octopussy einzumieten, kann man fast schon sagen. Was wiederum bei Kamal Khan nicht auf noch mehr Zustimmung getroffen ist. Und ja, in diesem Zwiespalt, plus natürlich noch die Russen wollen wir nicht vergessen, die haben da auch noch ein Wörtchen mitzureden, befindet sich Bond und muss da vermitteln, schauen, wie auch immer, herausfinden, wer jetzt eigentlich da der wirkliche Bösewicht ist. Und ich würde sagen, da steigen wir wieder ein. Waren, wie gesagt, auf Octopussys Insel stehen geblieben. Die Insel der Frauen, wo Bond natürlich trotzdem hin darf.
Ja, man merkt, es ist schon an deiner Zusammenfassung, was ich Ende letzter Folge quasi, ja, nenn es mal kritisiert, angemerkt habe. Wir haben mächtig viele Parteien. Ja. Es ist alles ein ziemliches Durcheinander und man weiß noch nicht so genau, was welche Partei für Intentionen hat, beziehungsweise für Beweggründe oder Motive. Ob wir das am Ende wissen, das werden wir dann erfahren.
Da können wir auch nochmal drüber diskutieren. Wir haben ja da wieder, glaube ich, mit dem Ranking auch die Chance, unsere persönlichen Gedanken da mit reinzugeben.
Ja, aber wie du richtig gesagt hast, James hat gerade Asyl bei Octopussy in ihrem schwimmenden Palast bekommen. Da geht es aber gerade für uns nicht weiter, sondern wir haben einen Szeneriewechsel, nämlich zu Kamal Khan, der mit Gobinda durch die Städte, durch die Gassen zieht und ja in einem etwas zwielichtigen Lokal an einen Tisch von Männern rantritt, um, ja, man hat das Gefühl, erst Infos über Octopussys Insel zu erhalten. über diesen Kopf dieser Gruppe positioniert sich einer von Kamakans Leuten mit einer, ja, so einer Art Kettensäge in der Hand. Auf einer zweiten Ebene, also direkt über diesem Gesprächstisch. Der Informationsstand, der jetzt zutage kommt, ist, dass der Palast streng bewacht wird. Also Sachen, die wir und Kamakan eigentlich auch wissen. Dann wird einfach mal ein Beutel Geld auf den Tisch geworfen. Also es stellt sich raus, okay, man ist nicht nur an Informationen interessiert, sondern man möchte vielmehr da gerade einen Auftrag schnüren, ein Paket, eine Dienstleistung in Anspruch nehmen. So könnte man es gleich, glaube ich, ganz geschickt formulieren. Die Leute, also die potenziellen Auftragnehmer, wollen keinen Streit mit der guten Frau Octopussy. Darauf erhöht Khan sein Angebot und der Killer steckt sich das Geld in die Taschen. Also man hat da quasi einen Deal. Es wird ein Bild von James auf den Tisch gelegt. Das müsste der Abzug sein, den diese unbekannte Frau beim Date zwischen James und Magda gemacht hat.
Ja, hatte die wenigstens auch noch einen Sinn.
So. Nicht, dass du dich immer beschwerst, es wird nie wieder aufgegriffen. Und anschließend von dem Dude auf der zweiten Ebene mit der Kettensäge zerschnitten, weil das Ding ist wie eine Art Jojo, also es ist an einer Leine oder an einem Seil und kann runtergelassen werden, zerfährt da einmal das Bild und den halben Tisch, um klarzumachen, wer jetzt hier gemeint ist. Damit ist der Auftrag klar kommuniziert, der Mann lacht und wird ermahnt, dass Octopussy nichts passieren darf. Also das Ziel dieser Operation ist ganz klar James. Q ist jetzt sogar richtig im Außeneinsatz, also nicht nur in seinem Labor, sondern er angelt einfach mal schön am Wasser und beobachtet dabei Octopussys Palast. James währenddessen macht einen Spaziergang mit ihr. Sie erzählt, dass nachdem das Gold ihres Dads, was der ja ergaunert hat, dass das irgendwann aufgebraucht war. Das heißt, sie brauchte irgendwie Möglichkeiten, ihren Lebensstil weiter zu finanzieren. Da wurde sie so ein bisschen für den Diamantenschmuggel rekrutiert und machte sich daraufhin bald selbstständig und nutzte dafür den alten Octopus-Kult. Kann man sich jetzt überlegen, ob das eine Anlehnung an Spectre sein soll, weil da hat man das gleiche Motiv ja gehabt und sagt, okay, der ist jetzt hier tot. Wir wissen ja die Geschichte mit McClory, es durfte der nicht offiziell genutzt werden. Dass man vielleicht gesagt hat, okay, wir haben den für uns begraben. Sie hat das einfach wieder für sich neu aufgezogen und ja, komplett umgebaut, modernisiert und eben jetzt als Amazonengruppe aufgezogen. James möchte dann natürlich wissen, wo sie ihre ganzen Damen gefunden hat oder in seinen Worten Schönheiten. Davon gibt es laut ihr hier in Südostasien mehr als genug. Die suchen alle nach Selbstbestimmung, nach einem Guru, irgendeiner höheren Instanz oder ähnliches. Und Octopussy macht's findig, macht's clever, sagt, hey, müsst ihr nicht einem männlichen Guru hinterherlaufen, ihr könnt auch einfach mir hinterherlaufen, ich unterrichte euch und gebe eurem Glaubensdurst quasi ein Objekt. Also sie steht dann halt quasi im Mittelpunkt des Ganzen. Könnte man meinen, ist irgendwie ein bisschen schwieriges System.
Auf jeden Fall.
Weil man die Schwäche von anderen nutzt, um sich selbst da irgendwie in Positionen reinzubringen oder in Abhängigkeiten zu schaffen, aber gut, ich glaube, dieses Guru-Ding oder Sekten-Ding ist jetzt nichts Neues.
Ja, letztendlich immer, wenn du einen Personenkult hast oder eine Person in irgendwie wichtige Positionen hiefst, nutzt du ja immer irgendwie die Schwächen des restlichen Volks, der restlichen Armee, wie auch immer, aus, dass die dir treu sind und dich irgendwo unterstützen. Aber trotzdem schwierig, definitiv.
Ja. Und James nimmt mal wieder kein Blatt vor den Mund und kritisiert sie auch offenkundig. Also sagt, ja, und du bringst sie dann quasi in den Schmuggel rein, also in die Kriminalität. Sie kaschiert das Ganze und sagt durch, nicht in den Schmuggel unbedingt, sondern vielmehr in Geschäfte wie Schifffahrt, Hotels, Karnevals, Zirkusse. Also das hat auch irgendwie ein legales Standbein. Also sie versucht es dann einfach wirklich zu vertuschen, mehr oder weniger, oder schön zu reden, dass sie da halt auch an kriminellen Machenschaften beteiligt sind. Ja, wir sind wieder zurück. Ganz
feine Frau, du.
Ja, es ist diesmal nicht so eine ganz, ganz einfache
Bond-Girl. Ja.
Vijay kommt am Abend Q an seinem Angelplatz besuchen und fragt, ob James immer noch drüben sei. Q meint, naja, das ist ja quasi das Paradies, als ob der dann jetzt heute Abend dann auch weggeht. Also vor morgen müssen wir mit dem nicht rechnen. Okay. Vijay übernimmt Qs Stellung und soll dann um Mitternacht abgelöst werden. Also sie waren da ihren Schichtplan fertig. und verlässt dann eben den Platz. James durchsucht währenddessen einen Schreibtisch von Octopussy und findet dort einen Flyer oder ja, eine Broschüre für einen Zirkus in der Karl-Marx-Stadt. Er steckt ihn sich auch schnell ein, also braucht das Dokument, weil irgendwas klingelt da für ihn. Wir wissen ja, Orloff und Kahn hatten im letzten Teil, also ein bisschen vorher in der Geschichte, schon mal Karl-Marx-Stadt thematisiert, dass da eine krasse Nummer gehen soll, also dass da irgendwas passieren soll. Und er schätzt einfach mal, dass das beides in Verbindung steht. Dann kommen jedoch Octopussy und weitere Damen in das Zimmer und fangen an, Sachen zu packen. James will wissen, ob es einen Ausflug gibt für ihn und sie, mehr oder weniger. Und Octopussy sagt, naja, sie muss morgen geschäftlich nach Europa. James bedauert das, doch sie sagt, er kann gerne hier bleiben. Sie ist nur eine Woche weg und dann können wir mal über unsere Zukunft sprechen. Es geht da tatsächlich eher um die berufliche Zukunft als um irgendeine liebesromantische Zukunft in erster Linie. James sagt, das ist schön, dass du weg bist, aber in einer Woche werde ich ganz gewiss hier nicht hocken, da bin ich auch weg. Ja, sie haben ja bei, also ich glaube, sie versucht das Gespräch dann vorzuziehen, was sie gerne fühlen würde, wenn sie dann wieder da ist. Und sagt, sie haben ja irgendwie gewisse Ähnlichkeiten im Charakter und in ein paar Beweggründen. Und er könnte auch ordentlich abcashen, wenn er so ein paar Risiken auf sich nimmt. Wo ich mir denke, naja gut, also Risiken nimmt er eigentlich in seinem Berufsalltag auch mehr als genug auf sich.
Naja, das würde sich unbedingt nicht viel verändern. Du hättest nur vielleicht ein bisschen einen anderen Gedankengang hinter deinen Aufgaben und einen anderen Sinn. Oder vielleicht auch
und mehr Taschengeld.
Sinn. Und ein bisschen mehr Taschengeld, ja.
Also das mit den Risiken ergibt ehrlicherweise da nicht so viel Sinn, das Finanzielle dann schon eher. James macht aber klar, dass er nicht käuflich ist und ein Mann von Prinzipien, das pisst sie so ein bisschen an. Sie sagt, auf ihn ist ein fettes Kopfgeld ausgesetzt und er macht alles für Königin und Vaterland wie so ein treu dover Dackel. Sie hat das beides nicht, also sie hat weder ein richtiges Vaterland in dem Sinne noch irgendwie eine Institution, für die sie arbeitet. Sie muss sich bei ihm vor allem nicht für ihre Arbeit rechtfertigen oder entschuldigen, wenn er nebenher Leute beruflich umbringt. Also das sei jetzt nicht so viel besser. Er soll sich da nicht irgendwie aufspielen wie St. Martin. Daraufhin stürmt sie angepisst ins Nebenzimmer. James macht sich kommentarlos hinterher, packt sie dann einfach, dreht sie um, küsst sie ganz offenkundig gegen ihren Willen. Also das ist mir wieder nicht mehr in der Grauzone, ehrlicherweise, sondern das ist schon mehr als dunkelrot.
Ja.
Ja, und zwingt sie da quasi zum Kuss. Und ja, irgendwann stimmt sie ihr bei den Ähnlichkeiten, also stimmen sie sich dazu gegenseitig.
Gefühlt aber Dingen. Auch nur, um sie dann weiter ins Bett zu kriegen. So. Ja, dann sage ich halt mal, dass wir doch gleich sind. So habe ich es ja gar nicht gemeint.
Ja, also er versucht das dann irgendwie zu carryen mit irgendeiner relativ neutralen Aussage. Sie lässt sich dann darauf ein und es geht ins Bett mit Anlehnung an, also das Bett sieht aus wie so ein großer Oktopus. Und dann kommt das deine vermisste Titelmelodie im Instrumental, die dann eingespielt wird. Ja, jetzt sind wir wieder an der Anlegerstelle. Also wir switchen immer wieder hin und her. Vijay hört etwas und denkt, es ist Q. Er sieht sich um und wird von zwei Männern überrascht. Einer springt aus dem Wasser. Hat er mir nicht mitbekommen, dass da zu seinen Füßen irgendwas abgeht. Die halten ihn dann fest. Gobinda kommt und der Kettensägen-Willi. Und Vijay wird eben mit besagter Kettensäge getötet.
Da wird dann auch rausgeschnitten. Das hat man damals wohl noch ein bisschen anders behandelt. Da wird nicht genau gezeigt, wie der auseinandergenommen wird. Wäre heute, glaube ich, weiß ich nicht, ob es bei Bond vielleicht nicht, aber bei vielen anderen Filmen, glaube ich, anders. Da wird es schon noch ein bisschen Gemetzel sehen.
James wird aufgrund von Octopussys, der hat irgendwelche Ziervögel, ich weiß es nicht, und die schrecken auf, am Himmel schrecken ganz viele Vögel auf, also mit Anlehnung an den Mord von Vijay, mehr oder weniger. Währenddessen gehen diese Auftragskiller an Land von Octopussys Insel. Eine Kamerafahrt nähert sich James von hinten an, der jetzt mittlerweile an einem Fenster steht und rausguckt. Doch es ist Octopussy in der POV und fragt, ob alles in Ordnung sei. Ja, alles toll, er hat nur irgendwie so ein Gefühl. Beide küssen sich, kehren ins Bett zurück. Und der Kettensägen-Willi ist wieder da mit seiner Jojo-Kettensäge. Diesmal natürlich gibt es wieder eine Etage drüber oder einen Balkon oder ähnliches drüber und er lässt das Ding wieder gleich runtersausen. Vorher jedoch wird James durch einen Wassertropfen am Sägeblatt aufmerksam gemacht, dass irgendwas kommt, schmeißt sich und auch Octopussy rechtzeitig zur Seite, bevor das Ding durchs Kissen zischt und ordentlich Spuren hinterlässt. Ja, es entsteht daraus ein kleiner Kampf. James setzt sich da erfolgreich gegen zwei Männer um, wird zwischenzeitlich mit Würgedraht angegangen, doch Octopussy hilft ihm dann mit dem Einsatz von Flaschen. Dann muss er sie vor der Säge retten und zieht dann den Kollegen am Jojo eben runter oder mit diesem Seil runter. Dann geht es in den Nebenraum weiter. James wirft einen Typen ins Aquarium. Da kümmert sich dieser lebensgefährliche Octopus um den. Endlich kommen dann auch mal ein paar Wachen rein, wo man sich denkt, also ihr habt hier den ganzen Laden voll mit irgendwelchen Wachen, aber kein Mensch bekommt hier mit, dass hier gerade die Post abgeht. Bei eurer wichtigsten Tante da, okay.
Ja, ja, ist halt alles Privatsphäre, klar. Weil die hat doch da gerade jetzt geschlafen mit dem guten James. Da schickt man die alle mal raus.
Octopussy nimmt die Waffe von einer Wache ab und schießt auf einen der Angreifer mit, scheint nur ein Betäubungsfall zu sein oder so. Im schlimmsten Fall ein vergifteter Fall, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall setzt er erstmal den Kollegen schachmatt. James und der letzte überbliebene Mann fallen durch ein Fenster nach draußen ins Wasser, kämpfen dort weiter, bis sich ein Krokodil nähert. Und Octopussy und ihre Wachen schauen allesamt aus dem kaputten Fenster zu, bis sich nichts mehr rührt. Also beide sind irgendwie verschwunden und sie glaubt, damit ist James tot und ist darüber sichtlich betrübt. Der jedoch nutzt wieder sein fahrendes, schwimmendes Krokodil. Das muss es anscheinend gewesen sein, was sich genähert hat und kein echtes Krokodil.
Entweder das oder, ja, ist irgendwie auch nicht ganz klar, weil das Krokodil sieht schon sehr starr aus eigentlich, die Attrappe, für wo er sich so reinlegen kann. Aber gut, ja, weiß man nicht so genau.
Nee, es ist nicht so ganz klar. Auf jeden Fall hat er sein Ding wieder und fährt damit zurück zum Ufer. Zurück zu Q, der klärt ihn über Vijays Tod auf. Q hat ihn noch kurz lebend gefunden und der sagt, es waren Khans Männer.
Und Q hat jetzt einfach länger gewartet oder wusste, dass Bond jetzt zu der Zeit da kommt, hat einfach mit dem toten Vijay da irgendwie ist einfach chillen geblieben. Oder soll es das
mangels
sagen,
Alternativen wahrscheinlich, ja.
Irgendwie fand ich nicht so ganz sinnvoll in der zeitlichen Abfolge.
Ja, ich stimme dir zu. Irgendwie haben die einfach auf gut Glück auf ihn gewartet und man hat nicht irgendwie eine feste Deadline gesetzt. Okay. James delegiert direkt weiter und sagt, Q, hier, richte mal bitte M aus. Wir treffen uns in Berlin. James will nämlich zum Zirkus. Mir nichts, dir nicht, sitzen beide auch im selben Fahrzeug und fahren durch Berlin. M berichtet, dass ein Zirkus in Ost-Berlin war, als 009 umgebracht wurde. Also man sieht da eine gewisse Parallele. Karl-Marx-Stadt ist ja halt deutlich weiter östlich. Warum soll Orloff da bei irgendeinem Juwelenraub mitmachen? Also diese Handlungsstränge, das passt alles gar nicht zusammen. James sagt, das wäre mit der Metapher formuliert ein Saugnapf des Tintenfisches lediglich. Also da ist noch nicht so ganz klar, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. James bekommt trotzdem einen neuen Pass. Sein neuer Alias ist Charles Moreton, Fabrikant aus Leeds, zu Besuch bei einer Möbelfabrik. Der Alias ist vollkommen uninteressant. Das ist anscheinend wichtig, um über die Grenze zu kommen, bei Checkpoint Charlie über die Grenze zu kommen. Aber für uns spielt das gar keine Rolle. Also diesen Namen hätte man auch nie erwähnen müssen.
Es hätte eigentlich letztendlich gereicht zu sagen, ey, ich gebe dir einfach hier die Papiere, guck mal, dass du rüberkommst. So, Punkt. Aber gut, es wurde relativ weit ausgeführt, wer das ist und wie er heißt und was er arbeitet und so.
Ja, also man hat da wieder was aufgebaut, was dann fallen gelassen wird, aber sei es drum. Der Fahrer Karl soll ihn reinbringen, auch der wird für uns irrelevant werden. Und dann fahren sie zu Checkpoint Charlie, M steigt aus, sagt, James ist jetzt auf sich gestellt im Osten oder in Ost-Berlin, können sie ihm nicht helfen. Der Zirkus läuft auch schon, die Messerwurf-Zwillinge Mischka und Krischka werden vorgestellt. Im weiteren Verhandlungsverlauf kann ich die leider nicht auseinanderhalten, deswegen ja, kann es sein, dass ich die einfach die Brüder nenne oder was
auch immer. Genau, wir kennen die auch schon vom Anfang so, auch die Namen sind eigentlich komplett irrelevant, so, weil sie sehen eh 1:1 gleich aus. Ich würde fast wetten, dass es sogar derselbe Schauspieler ist, stimmt aber nicht, weil bei der Vorbereitung habe ich gesehen, dass es 2 verschiedene Schauspieler sind, aber die sind wirklich... sehen sich gerne sowas von ähnlich. Also,
ja, haben da nicht mal irgendwie an der Kleidung erkennbare Unterschiede.
Nee, ich glaube, der Witz ist einfach wirklich zu sagen, ja, wir haben quasi zweimal dieselbe Person, dass es ein bisschen mehr Verwirrung gibt.
Genau. Einer der Kollegen hängt an einem Holzrad, der andere steht auf einem Podest. James kommt ebenfalls draußen vorm Zirkus an. Einer der beiden, Mischka, Krischka, wer auch immer, wirft mit verbundenen Augen Messer auf das sich drehende Rad, wo halt der Bruder dran hängt. James mischt sich währenddessen und das Publikum. Der Trick funktioniert, der Bruder wird freigemacht, also alle Messer haben ihn nah geschliffen, aber nicht wirklich getroffen. Und dann wirft er noch ein Messer zurück zu seinem blinden Bruder, der das Ding aus der Luft am Griff fängt. Da fiel mir schon auf, dass das einfach eine rückwärts abgespielte Szene ist. Mhm. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das...
Nee,
wirkte auf jeden Fall so.
Auf jeden Fall irgendwie anders gedreht. Ich glaube jetzt nicht, dass da jemand stand, der das Messer rückwärts mit verbundenen Augen mal eben gefangen hat.
Ja, also es wirkt doch, als wäre es einfach reverse abgespielt worden, aber kann mich jetzt auch extrem irren. James entdeckt Magda, die durch die Gegend streift und mit dem Publikum interagiert, irgendwelche Tricks zeigt, hier ein bisschen Kohle abstaubt und so weiter und so fort. James muss sich vor ihr verstecken, weil sie kennen sich und man weiß ja, wer wen hier spielt. Auch Gobinda ist beim Cast, also beim Backstage-Bereich dabei. Jetzt kommt die menschliche Kanonenkugel, also irgend so ein Kollege in einem wirren Outfit, der sich in eine Kanone reinsetzt und quer durch die Manege geschossen wird in ein Fangnetz rein. Also das ist der Trick dabei. Mhm. James wird währenddessen angeschnauzt, der soll sich gefälligst mal hinsetzen, er versperrt den Leuten die Sicht. Also muss er wieder sich hinsetzen. Er entdeckt Khan und Orlov, die miteinander interagieren. Dann geht Khan mit Gobinda in den Backstage-Bereich. James ist pfiffig, sieht da irgendwo eine Crewjacke rumliegen, die er sich anzieht und schleicht sich damit zu einem Transportzug des Zirkus. Also der ist anscheinend auf Schienen unterwegs, um durchs Land zu kommen, und beobachtet, wie Khan und Orlov einen speziellen Wagen auf einem anderen Gleis besteigen. Also der ist wirklich komplett für sich stehend. Mhm. Währenddessen gestattet Gorgul, Verwalter der Schatzkammer, meinem potenziellen Kurator, aber wir wissen, tun wir es nicht so richtig, aus dem Kreml einen unschönen Überraschungsbesuch ab mit einem weiteren Experten. Man wollte sich mal so ein bisschen die Sachen anschauen, weil da irgendwie ein Verdacht geweckt wurde, und schaut sich den Stern der Romanovs an. Der wird vom Experten wortlos fallen gelassen und zerstört. Der war sich aus seiner Sache extrem sicher.
Also, mal wieder.
Man hätte da auch irgendwie ein anderes Vorgehen wählen können, aber man wollte ein sehr dramatisches haben. Okay. Ja, zeitgleich hat Orlov den echten Romanov-Stern und Octopussy prüft dessen Echtheit. Die ist nämlich auch in diesem besagten Wagen anwesend. Scheint echt zu sein. James schleicht sich auch an diesen ran. Die Kapsel mit allem Schmuck wird in eine Kanone eingeschweißt. Mhm. Und Gobinda und einer der Zwillinge sollen im Wagen bleiben, solange der rangiert wird, damit der halt ständig bewacht ist. James muss sich beim Rangieren unterm Wagen festklemmen, um dem folgen zu können. Das ist ein sehr heikles Manöver. Und der Wagen wird in einen Tunnel gefahren, wo, jetzt kommt der nächste Twist, ein baugleicher Wagen steht auf einem anderen Gleis. Dort ist der andere Zwilling und eine Bombe mit 100 Megatonnen wird in eine zweite Kanone eingebaut bzw. eingeschweißt. Die beiden Handlanger, also einer der Mischkas, wie auch immer, bekommen den Zünder erklärt, und James belauscht eben das Gespräch, damit wir als Zuschauende eben auch wissen, okay, was hat es jetzt hier mit auf sich. Man kriegt auch den Rat, mindestens 30 Kilometer Abstand zum Explosionsherd zu bekommen, wenn das Ding hochgeht, ansonsten wird es unschön. Der andere Wagen mit dem Schmuck wird abgehangen und James liest die Aufschrift, der auf dem Bombenwagen angebracht ist, nämlich, dass das Ziel allem Anschein nach das US-Militärlager in Feldstadt sein soll. Ich glaube, Feldstadt haben sie komplett erfunden, also gibt es ja gar nicht.
Ja, also bis jetzt auch nicht.
Also irgendwie so ein Pendant zu Rammstein quasi, so würde ich es interpretieren. Ja. Währenddessen führen Orlov, Khan und Octopussy im eigentlichen Zug, in einem sehr luxuriösen Zugabteil, ein paar Vertragsverhandlungen. Der neue Waggon wird angekoppelt und Orlov verabschiedet sich, weil er weiß, okay, ich habe jetzt hier noch einen anderen Auftrag zu erfüllen. Der Zwillingsbruder öffnet derweil im Tunnel den zugeschweißten Behälter der Kanone und holt jetzt die Edelsteine raus. Also nochmal, Die wurden jetzt ausgetauscht, die beiden Wagen. Der mit der Bombe wird an den Zug dran gehangen. Das ist das Ziel. Und der andere soll aus andere Tunnelende raus, weil man sich die Edelsteine doch gerne wieder selbst einverleiben möchte und nicht Oktopus hier in ihrem Zirkus ja, geben oder was auch immer möchte.
Mhm. Es ist schon, an der Stelle muss man, glaube ich, auch schon nochmal sagen, es ist, wenn man es mal so klein ausklamüsert, wie du das jetzt ja auch getan hast, damit alle mitkommen, ist schon sehr komplex an der Stelle, finde ich. So, hier machen wir zwei Zwillinge, zweimal im baugleichen Wagen, wir schweißen was ein, dann schweißen es wieder raus, tauschen das aus, klar, macht alles in sich Sinn, aber ich finde es in kurzer Zeit sehr viel Input, den du erstmal als Zuschauer raffen musst. So.
Naja, also du musst halt wirklich von allen Parteien die
Gründe
Motive verstehen. Ja. Und dann ist es ja noch so, dass sie sich gegenseitig betrügen. Also
genau.
Ja, zusammengefasst, ja. Khan und Orlov einen ganz anderen Plan hegen als Oktopus. Die Oktopus will das ja einfach nur zu bereichern machen. Ja.
Und Orlov Oktopus, möchte ja hat keinen Krieg Plan auslösen. Davon. Khan ist an irgendwie Edelstein und Geld interessiert und Orlov verfolgt seinen Plan, irgendwie dem Westen noch eins auszuwischen und mal ein bisschen was hochgehen zu lassen. Also
ja.
Sehr wild.
Gut, zurück zu schätzungsweise 50-50 Chance Grischka, der versucht eben diesen zugeschweißten Behälter rauszuholen, holt auch die Edelsteine raus, nimmt davon welche in die Hand, James pirscht sich von hinten an, wird aber durch eine Spiegelung eines Edelsteins gesehen und attackiert, also Grischka von mir aus will James dann mit dem Schweißgerät attackieren, doch James kann ihm das Ding wegtreten, ist zwar geblendet und wird dann von Messerwürfen malträtiert, kann aber flüchten, schafft es, die Kanone im letzten Moment runterzuklappen, sodass sie Grischka auf den Kopf fällt und er Knockout erleidet, dann wird er in die Kanone reingesteckt. Er zieht sich auch die Klamotten an und der Wagen wird auf der anderen Seite aus dem Tunnel gefahren. Also da, wo keiner ist, dort steht jetzt Orlov und will die Steine abholen. Also er hatte nie vor, dass die an Oktopus sie gelangen und irgendwie in Umlauf geraten, sondern der will die schön wieder haben. Die gibt James auch raus, doch Orlov geht dann nochmal rein, um...
Das Geile ist auch, ne, an der Stelle, der gibt die Steine raus, die klappen das Kästchen auf so. Keim fällt auf, dass Romanovs Stern fehlt. Ja. Oder der Stern der Romanovs oder wie auch immer der genau heißt, dass der fehlt. So, das war das Wichtigste, das lag ganz oben drauf. So, nö, ist alles gut, ja, bringt es mal zum Wagen. Und Orlov geht halt so nochmal rein, weil er irgendwie mit dem noch abbrechen will, mit einem von diesen Grischkas und Co. So,
genau.
Finde ich auch schon wild, sehr fahrlässig dafür, dass es um relativ viel geht.
Ja, also Orlov erkennt James nicht als getarnten Grischka vorerst, geht dann aber nochmal rein, um ihm zu sagen, hier, komm mit, quasi, wir sind hier fertig. Und dann, kommt man eben doch aneinander. James stellt ihn dann mit seiner Waffe und will wissen, was es mit der Bombe auf sich hat, weil bisher hat ja keiner von uns eine Ahnung, also ganz grobe Ahnung, was das bedeuten könnte, aber wie der Plan im Detail aussieht, weiß ja keiner. Orlov will wissen, wer James ist, der macht auch kein Geheimnis draus, sagt Secret Service. Danach wird ihm von Orlov sogar geraten, ey, hier, deine Mätzchen, spar dir die lieber, seh zu, dass du Land gewinnst, ansonsten wird's unschön für dich. James' Priorität liegt aber auf einer Atombombenexplosion im US-Stützpunkt. Also das will er definitiv verhindern. Orlov kann doch keinen Atomkrieg wollen, ob er denn irre ist. Dann sagt Orlov, ja, also was für ein Atomkrieg? Also wer, was, das wird kein Gegenschlag kommen. Es weiß ja gar keiner, Absender anonym, wer das war. Also das macht ja keinen Sinn. James kombiniert dann und meint dann, okay, jetzt habe ich es geschnallt. Man wird auf dem Frühwarnsystem nicht erkennen, dass das Ding aus der Sowjetunion kam. Deshalb kann es ja nicht von den Russen kommen. Man wird denken, es war ein amerikanischer Fehlschläger. Und man wird daraufhin im Westeuropa die einseitige Abrüstung fordern. Grenzen sind dann nicht verteidigt. Sowjets können kommen und eben territoriale Gewinne verzeichnen. Daraufhin, nachdem James das wieder kombiniert hat, wie Sherlock Holmes in seinen besten Momenten, appelliert er nochmal an Orlov und sagt, und als Kollateralschaden nimmst du da tausende Menschenleben in Kauf für. Dann sagt er, ja, wenn dafür die alten Männer in Moskau, mit denen er ja nicht so happy ist, ihre guten Karten bei der Abrüstung nicht aus der Hand geben, dann ist ihm das durchaus die Sache wert. James betont nochmal, dass er da ganz andere Auffassung ist. Der Zug soll schnellstmöglich aufgehalten werden, doch man hört schon das Startsignal. Dann kommt zu einem Überfluss noch einer von Orlovs Wachen rein. James schießt dem zwar in den Kopf, aber Orlov kann in diesem Moment der Ablenkung flüchten. James schaltet draußen noch einen weiteren Kollegen aus. Dann gibt es immer wieder Beschuss und auch ein dritter Kollege stirbt. Also diesmal, ich glaube, so explizit wird es noch nie gezeigt, dass James wirklich Leute tötet.
Mhm. Ja, fand also ich auch sehr kalt, als er da durch die Tür reinkommt und ihm quasi, ja, er exekutiert ihn eigentlich letztendlich per Kopfschuss.
Ja. Genau, und das, ich glaube, so in der Form war das jetzt, ja doch, es gab schon mal Schüsse in die Brust oder so, aber jetzt mit dem Kopfschuss ist schon mal eine andere Nummer.
Ja. Ja, auch so explizit gezeigt und nicht in irgendeinem Kampfwirrwarr, wo er halt ein paar Leute trifft, wo man
vor
schon
allem, weiß,
er hat ein paar umgebracht.
Genau, aber nicht. Vor allem beim Roger Moore. Also bei Connery oder bei Lazenby war es nochmal was anderes, aber bei Moore ist schon mal eine andere Nummer. Ja, Orlov wird von dem Ziehzug, also der den Wagen transportiert hat, mitgenommen und hetzt James seine Privatarmee auf den Hals. Der schnappt sich einfach kurzerhand Orlov sein Auto, fährt damit zum Zug. Ein paar von Orlovs Männern werden während noch über den Haufen gefahren. Macht mal wieder spektakuläre Stunts auf zwei Rädern. Kennen wir ja alle schon aus Diamantenfieber. Unter Beschuss kommt dann aber von einem Nagelbrett die Reifen zerstört. Das ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Für die folgende Situation aber sehr glücklich. Also wir haben keine Reifen mehr, sondern nur noch die puren Felgen. Und mit denen denkt sie sich, naja gut, also dann kann ich auch dem Zug auf direkten Wege folgen, schert einmal ein auf den Gleisen und ja, fährt dann auf den Gleisen, auf den Schienen weiter.
Mhm. Weil es passt ja wunderbar mit den Felgen auf die Schienen, dass es so reingreift. Mhm. Weiß ich jetzt nicht, ob das derselbe Radstand oder dieselbe Breite auch ist, aber gut, offensichtlich ja.
Orlov ist ihm aber dicht auf den Fersen in einem anderen Wagen, in dem er sich rumkutschieren lässt. James holt mithilfe des Bond-Themes den Zug ein. Ein Weichensteller sieht das Auto und kann geistesabwesend reagieren und stellt James aufs Nachbargleis um, also aufs Gegengleis. So dass James nun parallel zum Zug fährt. Als das Ding dann ungefähr eine Höhe hat, klemmt er einen Regenschirm aufs Gaspedal und kurz vor der Kollision mit einem entgegenfahrenden Zug, also auf seiner Schiene entgegenfahrenden Zug, springt er rüber. Sein Auto wird von der Brücke in einen Fluss geschleudert und zerlegt da noch ein Anglerboot und schreckt da ganz viele Leute auf.
Ja, da musste so ein bisschen Gag dazukommen, war klar. Aber spektakulär sah es auf jeden Fall aus.
Orlov währenddessen ist mit seinem Wagen nicht auf den Gleisen unterwegs, sondern auf einer Nebenstraße, Feldweg oder ähnliches, auch auf Höhe des Zugs. James bekommt im hintersten Waggon, da wo die Kanone ist, also kommt er rein. Dort übt der übrig gebliebene Bruder, nennen wir ihn jetzt in dem Fall mal Mischka, seine Messerwurfskills an der Seitenwand. James schnappt sich eine Eisenstange. Doch bevor er Mischka ausschalten kann, kommt leider auch Gobinda rein und damit verschlechtern sich seine Chancen hier auf offenen Kampf. Also muss er sich verstecken. Der Wagen von Orlov wird schon direkt geborgen, also aus dem Wasser geborgen. Und Gorgul ist bei der Bergung mittels Helikopter extra angeflogen, sieht in den Kofferraum und findet eben den Originalschmuck. Orlov soll auf dem Weg zur Grenze sein, wird ihm mitgeteilt, also dem blüht hier nichts Gutes mehr. Der Zug hat mittlerweile auch die Grenzstation erreicht, Octopussys Dokumente werden von der Grenzpolizei geprüft, auch James sein Waggon wird gefilzt, da hat er sich jedoch in einem Affenkostüm versteckt, wie auch immer er da reingekommen ist, ohne Aufsehen zu erregen.
Er steht auch wirklich sehr zentral eigentlich und stand davor auch nicht, also dass das unserem guten Mischka, haben wir ihn jetzt glaube ich genannt, nicht aufgefallen ist und Gobinda auch nicht. Chapeau.
Ja, das ist auch wieder wirklich Comic Relief alles, so ein bisschen arg überzogen.
Ich wollte gerade sagen, dann muss er halt wieder im Affenkostüm halt da sein, so. Ja, kann man schon machen, aber ist halt auch, wie du sagst, so ein bisschen Comic Relief.
Ja, also das stört mich schon und es wird noch besser.
Alles. Ja, auf jeden Fall. Da kommt noch ein bisschen was.
So, der Zug wurde aufwendig geprüft und gecheckt. Alles gut, darf weiterfahren. Orlov kommt zeitgleich mit Gorgul an dem Grenzübergang an. Er rennt dann zu Fuß auf den Gleisen hinterm Zug her und wird beim Übertritt der Grenze direkt von westdeutschen Grenzbeamten niedergeschossen. Gorgul verhindert, dass er dann halt noch komplett zerballert wird, indem er da einschreitet und stiefelt auf den Kollegen, auf den Gleisen zu und hat für den auch noch natürlich einen Spruch parat, sagt, ey, also bist auch nicht mehr als ein gewöhnlicher Dieb und eine absolute Schande für die Armee. Gorgul hingegen argumentiert, ja, mag alles sein, aber morgen bin ich ein Held. Dann verstirbt er, Gorgul versteht nicht ganz, was hier Sache ist, also wie wahrscheinlich viele von den Zuschauern auch. Aber also er denkt ja, mit diesem ganzen Schmuggel ist das Ganze getan. Ist es in dem Fall ja nicht. Und wir sehen, wie eben der Zug jetzt in Westdeutschland angekommen ist, also die westdeutsche Grenze überschritten hat und eben da seinen Weg fortsetzt mit der Bombe an Bord. Gobinda holt den Zünder aus der Bombe raus. Kamal Khan sagt, der soll auf 15:45 eingestellt werden. Das ist ungefähr mitten in der Zirkusvorstellung, da wird es dann schön knallen. Dann wird der Zünder wieder entsprechend wird er eingestellt und eben eingesetzt. Khan sagt den Jungs, dass sie um 14:45 allerspätestens den Stützpunkt verlassen sollen und verlässt daraufhin das Abteil, den Waggon, wie auch immer. James läuft in seinem Outfit aus irgendeinem Grund nach vorne, also in seinem Affenoutfit wohlgemerkt.
Aber nicht mal das wird ja bemerkt, erstmal, obwohl er sich bewegt.
Genau, Gobinda ist aber schon vorher irgendwie das Affenkostüm aufgefallen. Dann gab es durch James seine Schritte Geräusche. Und daraufhin nimmt sich Gobinda einen Säbel und schlawenzelt so ein bisschen durch den Wagen ohne konkretes Ziel. Und dann aus dem Affekt den Gorilla zu enthaupten. Jetzt könnte man ja meinen, naja, dann ist James jetzt wohl hinüber. Nein, der hat das gerochen und konnte irgendwie heimlich aus dem Ding rausschlüpfen.
Mit durch welchem Sichtschutz weiß man auch nicht.
Das ist alles ein bisschen skurril. Durch die Garderobenständer entfliehen und dann durch das Dachfenster jetzt auf den Waggonwagen flüchten, wie wir dann im Hintergrund sehen. Und muss direkt sich hinwerfen, weil eine Brücke kommt und ihn fast zerscheppert hätte. Und so kommt er dann auch voran auf dem Dächern. Also er muss immer wieder irgendwo drüber springen, irgendwo drunter durch. Gobinda rennt zu Khan durch die Waggons nach vorne, auch an Magda und den anderen Damen von Octopussy vorbei. James kann vorne erkennen, wie die beiden, also Kamal Khan und Gobinda, miteinander sprechen. Wahrscheinlich klärt Gobinda ihn darüber auf, dass sie einen ungebetenen Gast haben. Während er spektakulär seitlich an einem Wagen dranhängt und sich da vorhangelt. Auch wieder lebensgefährlich, weil irgendwelche Schilder kommen, irgendwelche Büsche kommen, Hauswände oder Mauern. Verrückt. Dann kommt er weiter nach vorne und entdeckt Octopussy, die eine Massage bekommt. Doch Khan kommt auch in dem Moment in diesen Wagen reingestürzt. James wollte eigentlich mit Octopussy Kontakt aufnehmen, hat deswegen geklopft. Sie hat es nicht geschnallt. Khan sieht James sofort am Fenster und beginnt einfach zu schießen. Also muss James wieder aufs Dach zurück. Super. Magda soll bei Octopussy bleiben, die beschützen was auch immer. Gobinda soll sich dafür James schnappen. Der zieht ihn auch beim Wagen überqueren von einem Dach runter, wirft ihn fast unter den Zug. Der kann sich natürlich mal wieder wie ein Affe festhalten und klettert weiter. Also was der Typ an Griffkraft hat, das ist abnormal.
Auf jeden Fall. Schafft es ja auch noch irgendwie was von den, was sind das, Druckluftschläuchen oder so loszureißen und damit irgendwie Gobinda so ein bisschen blind zu machen.
Genau, stimmt. Nun wird auch endlich mal der Mischka, so wie wir ihn jetzt genannt haben, informiert. Also der hat einfach da weiter gechillt, anstatt sich da irgendwie auch mal auf die Reise zu begeben. Wird von Khan instruiert, er soll jetzt aufs Dach und den Dude da fertig machen. Dort kämpft bereits Gobinda mit seinem Säbel gegen James, während sie durch einen Tunnel fahren. Kurz danach ist eben Mischka am Start. James hat Gobinda so ein bisschen gerade außer Gefecht gesetzt. Dafür kommt eben Mischka. Beide fallen im Kampf vom Dach ins Gestrüpp, ohne sich da alles zu brechen bei voller Fahrt. Also Physik haben sie auch durchgespielt. James flüchtet, wie analogietechnisch 009, durch einen Wald zu einer Hütte. Dort nagelt Mischka ihn mit seinen Messern zielbewusst an der Hüttentür fest, bevor James reinkommt. Will James dann noch als Rache für seinen Bruder erstechen? Also aus irgendeinem Grund weiß der, dass Krishka tot ist?
Ja. Oder? Weiß man auch nicht genau. Und
Wo hat er die Info herbekommen?
Genau, und dadurch, dass er weiß, dass Bond seinen Bruder umgebracht hat, muss er ihm aber jetzt natürlich unbedingt noch ein paar Takte mitgeben, anstatt mit ihm kurzen Prozess zu machen, nagelt er ihn an die Hütte.
Warum? Ja, er kommt dann mit seinem Messer in der Hand auf James zugestürmt, will ihn dann quasi erdolchen. James schafft es, die Tür vorne in der Hütte aufzumachen, sodass dann Mischka ins Leere rennt, ins Haus rein. James kann eins der Messer lösen und kann damit dann auch Mischka das Ding in den Bauch ballern und sagt, hier, das war die Rache für 009. Da hätte ich nochmal eine kurze Anmerkung zum letzten Film, in tödlicher Mission, wo James nochmal aufgegriffen hatte, das Thema Rache, dass das sehr sinnfrei sei und ähnliches. Ja. Hier hat er sich dann doch als Leitthema so ein bisschen gesetzt. Na gut. Und er weiß auch, dass Mischka und Krischka 009 hinkriegen. Also da ist irgendwie sehr viel Wissen vorhanden, was wir als Zuschauer wissen, aber eigentlich die einzelnen handelnden Personen nicht wissen dürften. Aber ja gut.
Kann man so machen, aber ja, vielleicht ist da auch irgendwie jemand allwissend oder so. Oder die haben ihre Flüsterer im Ohr. Man weiß es nicht.
Man weiß es wirklich nicht. Auf dem Stützpunkt zieht der Zirkus nun ein unter einer großen Parade mit Bären und Elefanten, der menschlichen Kanone, irgendwelchen Strong Women.
Wo die ganzen und Bären und Elefanten im Zug waren, habe ich auch nicht gesehen. Mal ganz abgesehen davon. Aber außer als Kostüme vielleicht, aber...
Ja, das ist auch ein Punkt. Aber sie waren da. James kommt an eine Straße und spielt Anhalter. Das ist in Deutschland alles nicht mal so einfach. Er guckt auf seine Uhr. Es wird klar, er hat noch knapp anderthalb Stunden Zeit. Die Parade fährt dann über einen Flugplatz zum Zirkuszelt ein. Währenddessen wird James von einer Gruppe junger Leute hops genommen.
Das tut also, weh. Tut richtig weh.
Also er ist ja auch wirklich auch in Stress. Das ist jetzt nicht so, als hätte er keinen Zeitdruck. Also sie halten kurz an für ihn. Er läuft zum Auto und dann fahren sie halt weg. Hätten sie das noch mehrmals gemacht, ich glaube, dann hätte er sie einfach erschossen. Aber so, ja, einfach nicht so, soll irgendwie funny sein. Aber mit dem Zeitdruck ist es irgendwie nicht so ganz lustig. Die Vorbereitungen für die Zirkusshow laufen bereits. Khan teilt Gobinda mit. Er soll bei den Juwelen bleiben und geht dann, also Octopussy ist im selben Raum, deswegen müssen sie diese Charade spielen und geht dann mit ihr weg. Dann ist es noch eine Stunde Zeit. James hat endlich bei zwei Urdeutschen eine Mitfahrgelegenheit gefunden. Die futtern und lassen sich's gut gehen, sehen aus wie die allerletzten Bayern.
Auf jeden Fall. Klassisch in Ostdeutschland.
James wirkt sehr gereizt und macht da ordentlich Druck, dass sie mal schneller fahren sollen. Und kriegt dann auch Bier angeboten, wo er da auch passen muss oder passt, weil er kein Interesse, sondern gerade andere Prios hat. Kobinda bewacht die Kanone wie sein Augapfel, wird jedes Mal nervös, wenn ihm irgendwer zu nahe kommt oder der Kanone zu nahe kommt. James wird dann in einem kleinen Ort rausgelassen, haben sie auch irgendwie eine seltsame Kulisse gebaut. Mhm. Also wie so ein kleiner Marktplatz, kleine Anlage und drumherum sind alles Häuser und man kann halt nicht weiter gucken. Also es ist kein erkennbarer Stadtort.
Es ist wie so ein Dorfplatz, genau. Es könnte auch fast wie so ein Platz von einem Hotel als Innenhof sein, wo du quasi ankommst, da hast du irgendwie noch eine Telefonzelle und tralala und vielleicht den einen oder anderen Touri-Laden, aber im Großen und Ganzen wie so ein Ressort oder so. Also weiß ich, ob es wirklich authentisch deutsch war, eher nicht.
Ja, er schlägt nach wie vor jedes kulturelle Angebot von so einer Mitfahrgelegenheit ab. Und die schreien noch hinterher, aber so wird das nichts mit Deutschland kennenlernen, mein Lieber. Also da verpasst er aber einiges. Er rennt dann zu deiner benannten Telefonzelle zeitgleich und will die eine Dame nutzen, die ihm auch die Tür vor der Nase zuschlägt. Und währenddessen beginnt auch schon die Zirkusshow in der Militärbasis. James hat die Schnauze voll, klaut einfach der Frau das Auto direkt vor der Nase der Polizei. Also der fährt keine 10 Meter und hat direkt die ersten Polizisten an der Hacke. Es entwickelt sich daraus eine Verfolgungsjagd. Es sind dann noch 45 Minuten, Khan verabschiedet sich von seinen Sitznachbarn, das ist unter anderem der General des Militärs, der Basis, und er sagt, er muss kurz los und steigt dann mit Gobinda in seinen Wagen. Der springt kurz nicht an, dann kriegen beide schon Panik, weil sie Angst haben, jetzt kommen sie nicht mehr weg. Doch, ja, das ist nur ein kleiner Moment.
Das ist auch so ein Moment, so da habe ich auch gedacht, kann man natürlich reinnehmen, tut jetzt keinem weh, aber weiß ich nicht. Also hat mich jetzt nicht so wirklich ins Stolpern gebracht oder gedacht, so ja, okay, jetzt bleiben die ja sitzen, was kommt jetzt, oh Gott.
Nee, das hat irgendwie zu wenig aufgemacht dann.
Ja.
Also sie kommen dann doch gut weg, kein Thema. Die deutsche Polizei führt zeigt, was sie kann bei riskanten Manövern, wo die US-Kollegen schon längst ineinander knallen würden, hier rückwärts gefahren, dann gibt es einen U-Turn und ganz viele Spielereien. Also die Jungs können anscheinend gut Auto fahren, Jungs und Mädels, man weiß es nicht so genau. James prescht dann über die deutsche Autobahn zum Stützpunkt. James und Khan begegnen sich dann in ihren Autos an einer Kreuzung. Kubinda ist ziemlich aufgelöst und sagt, ey, da müssen wir doch was machen. Und Khan sagt, ey, lass den mal, der ist eh zu spät dran, das hat keinen Zweck, der ist eh gleich hinüber. Währenddessen freut sich der Truppengeneral prächtig über eine Elefantennummer mit Sprungbrettern und Balancierakten. Also da ist wirklich alles geboten, was dem Tierschutz nicht gefällt. Magda bestiehlt währenddessen den General mit einer Nummer, also bestiehlt ihn mit der Brieftasche, die sie ihm entwendet und gibt es ihm dann auch wieder. Sagt, das ist dann irgendwie so ein Trick gewesen. Mega. James ist dann mittlerweile bei der Basis angekommen. Dort am Einlass schreit er den Wachmann an, er muss unbedingt mit dem Kommandeur sprechen. Die halten ihn aus irgendeinem Grund für einen Zirkus. Statisten, er sieht ja noch aus wie Mischka oder Kischka. James hat keine Zeit, die Polizei kommt dann auch schon. Also fährt er einfach unter Beschuss der dort stehenden Soldaten auf das Gelände. Das ist auch gar kein Problem, das ist nur eine billige Holzschranke und dann bist du dann quasi auch schon drauf.
Und einen Wachhabender am Eingang. Klar, ein, zwei Leute noch mit irgendeiner Waffe oder so, aber der Rest
ist gerade im Zirkus. Ja, ja. So, der ist halt auch nur einmal in der Stadt.
Auf jeden Fall.
Der Wachmann gibt dann per Funk eine Personenbeschreibung durch. Auch die deutsche Polizei darf aufs Gelände drauffahren, nachdem sie kurz erklärt haben, warum, wieso, weshalb, warum. James fährt dann quer durch den Zirkusfuhrpark und flüchtet dann in diesem zu Fuß weiter an den verschiedenen Wohnwagen vorbei, wo also anscheinend
quasi die Zeltstadt von den Leuten, die da angestellt sind oder die da mitreisen.
Ja, das bedeutet, also es wird nicht alles mit dem Zug transportiert, sondern sie nutzen trotzdem auch Wohnwagen.
Die Wohnwagen für die Bären und vielleicht auch Elefanten, man kennt's.
Mittlerweile wird die Kanone auch schon rausgerollt. Explosion in 5 Minuten, wie uns mitgeteilt wird. James laufen eine Horde Clowns über den Weg. Er geht in einen Wohnwagen, wo dann vermeintlich
ein weiterer Clown drin ist. Das war ein Einfall, da hat er richtig den Vogel mit abgeschossen. Das ist, jetzt war ja schon klar in dem Moment, wo er die Clowns sieht. Da gab es einen Geistesblitz, muss ich sagen.
Ja, es wird noch besser. Die Clowns ziehen dann die Kanone raus, der Direktor will irgendeine Ankündigung machen und James kommt im 009 Gedächtnis-Clowns-Kostüm raus. Es ist exakt das Gleiche. Also darf sich jetzt James auch nochmal zur allergrößten Witznummer machen, also was man von so einem britischen Spion erwartet, sich für nichts zu schade zu sein, kann somit an den Kontrollen vorbei ins Zelt gelangen, trifft dort mit dem fliegenden Gustav zusammen, der ein bisschen angepisst ist und stiehlt ihn dann zu einem Überdruss auch noch die Show, weil er dann rausspringt ins Rampenlicht, was er eigentlich für den Gustav da wäre. Man findet seine Wechselsachen im Wohnwagen, gibt dann die Beschreibung als Clown durch, sofort rennen die Militärs ins Zelt, die haben ihn ja eben erst vorbei huschen sehen. James versucht, den General zu finden, wird währenddessen kommen die Militärs rein und nehmen einen anderen Clown, der genauso aussieht wie James, fest. Und außersehen stiehlt James weiter, er heißt gar nicht Gustav, sondern ich glaube Francisco, die Show. Gustav, er geht dann noch auf irgendeine, macht da irgendwie eine Szene und klettert auf eine Leiter und ähnliches und holt etliche Lacher ab. Auf der Leiter entdeckt er dann den General. Er will ihnen warnen, also er rennt dann auch hin, will ihn warnen, sagt hier, ganz, ganz gefährlich, ganz, ganz schwierig. Der nimmt ihn selbstverständlich nicht ernst.
Der hat sich ja davor auch noch, das muss man ja auch sagen, hat sich ja davor ja prächtig amüsiert über die Bonds-Nummer, weil man dachte so, oh geil, der steht hier allen die Schau, das soll so eine Lachnummer werden. So, und erst in dem Moment, glaube ich, checkt er so langsam, oder checkt es eigentlich nicht, sondern so langsam geht ihm der Clown dann auf den Sack, weil er merkt, so es gehört vielleicht doch nicht zu diesem scheiß Programm hier, sondern ist halt irgendein Irrer, der ausgebüxt ist oder so.
James enttarnt sich dann auch und bittet die daneben sitzende Octopussy um Hilfe und klärt sie über das doppelte Spiel von Orlov und Khan mit 2 Sätzen auf. Er gibt ihr auch den Stern der Romanovs als Beweisstück. Der General weiß nicht, was er hier glauben soll. Und James sagt nachdrücklich, es sind keine 2 Minuten mehr, also wir sollten jetzt irgendwie mal zusehen. Beide rennen dann los. James muss sich einen Weg durch die Militärs freikämpfen. Es gibt ein großes Chaos. Die Zirkusleute kämpfen für James, weil sie ja ihn für einen von ihnen halten, gegen die Militärs und schneiden da nicht schlecht ab, was ein bisschen peinlich ist fürs Militär, aber gut.
Ey, insgesamt gibt das US-Militär an der Stelle jetzt auch nicht die allerbeste Figur ab, würde ich mal behaupten.
Nee. Magda warnt dann auch noch Octopussy, dass James das ganze Vorhaben vereitelt, weil die gehen ja fest davon aus, ey, der enttarnt jetzt hier die Steine, wir kriegen die alle abgenommen und es war eine Nullnummer für uns. Die stiefelt daraufhin los hinter James her. James versucht das Schloss an der Kanone mittels Feuerwehraxt zu öffnen, wird dann aber endlich festgemacht von dem Militär. Es hat ja lang genug gedauert. Der General steht komplett sinnlos daneben rum, gibt keine Anweisung, man weiß jetzt nicht, ob er James glaubt oder nicht. Er lässt einfach geschehen, wie sich das so für einen General mit Personalverantwortung gehört. Octopussy ist da ein bisschen konsequenter, nimmt eine Waffe von einem der Dudes da ab und schießt das Schloss auf. Die Bombe kommt zum Vorschein, alle sind schockiert, große Panik bricht auf. James wird losgelassen und kann das Ding in allerletzter Sekunde entschärfen.
Nicht 007, sehr ganz schade. Genau.
Keine Referenz schade. Zu Goldfinger, sondern wirklich, er zieht den Zünder gerade so raus, bevor er auslöst und das ganze Ding in die Luft fliegt.
Man sieht ja dann auch noch, wo der Zünder auslöst, aber halt außerhalb von der Kapsel. Insofern, ja, passiert halt nichts.
Octopussy fragt Magda, wo Kamal Khan hin wollte. Die sagt, ne, keine Ahnung so richtig, wahrscheinlich nach Indien. James bekommt fetten Applaus. Francisco zieht das Ganze dann noch ins Lächerliche. Man weiß nicht, ob das Publikum den Ernst der Lage wirklich geblickt hat bei der guten Stimmung, die danach wieder herrscht. Also dass das quasi eine Sekunde vor dem Tod war. Aber ja, es wird halt irgendwie nicht so geil verkauft, das Ganze dann. Der General gibt dann Entwarnung und bittet dann auch um Verlassen des Zelts. Also die Show ist hiermit gelaufen.
Hochprofessionelle Abwicklung, muss man sagen.
Und damit ist auch der Besuch in Karl-Marx-Stadt beziehungsweise
auf der Basis
Chemnitz heutzutage beziehungsweise dieser erfundenen Militärbasis vorbei. Und wir sind wieder in Indien. Khan und Gobinda machen sich fertig für einen Abflug. Die wollen nämlich türmen. Khan sagt noch, was er alles mitnehmen will. Unter anderem Goldzertifikate dürfen nicht fehlen und Platten zum Drucken von allen Währungen, die so handelsüblich sind. Dann erspäht unten an der Zugangsstraße zum Palast Gobinda tanzende Mädchen, hört ein bisschen Sound, die bieten sich anscheinend den Wachen an. Khan findet das gut, dann sind die abgelenkt, die können sich heimlich davon machen, ohne dass hier groß Panik ausbricht. Also super, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir kriegen aber gezeigt, wer diese Mädchen sind, unter anderem Magda. Da frage ich mich, die hat bis gestern quasi hier in den Ding gehaust, ist ein- und ausgegangen. Eigentlich müsste man die mal gesehen haben, auch als Wache. Und jetzt ist da irgendwie kein Wiedererkennungswert. Jetzt kann die sich da einfach mit anbieten. Okay. Nebenher.
Ich muss ja jetzt schon mal vielleicht auch diese ganz kleine Warnung loswerden. Ab jetzt wird es auch nochmal richtig wild. Also ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Ab
dem Zirkus schon.
Ja, aber jetzt, es toppt den Zirkus nochmal. Das wollen wir davor auch schon mal vorwegnehmen. Es tut mir leid, aber da kann ich nicht an mich halten. Ja, und das ist der Auftakt, wenn du sagst, dass Magda da nicht erkannt wird. Das ist schon der Auftakt.
Ja, an einer der Mauern, Zugang, also der Mauern rund um den Palast, machen sich Octopussys Mädels mit Zirkus-Stunts mit Elefanten zugange. Also das, was der General so toll fand, kriegen wir hier auch gezeigt und kommt somit auf die Mauer des Palasts hoch. Dann wird kurzerhand eine Wache heimlich ausgeschaltet und eine Menschenpyramide wird dann auch noch gebildet, um die Mauer zu erklimmen. Also der Zirkus kommt jetzt halt in den Palast.
Der Zirkus ist jetzt halt zu Fuß und das ist ein fahrender Zirkus im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, der macht hier irgendwo Station einmal so und baut alles auf. Nein, der macht schon unterwegs seine Kunststücke.
Man überrumpelt also still und heimlich einen Haufen Herrschaften und auf ein Signal hin darf dann das Ablenkungskommando am Zugangstor auch zuschlagen. Die restlichen Wachen werden schachmatt gesetzt. Dann wird das Eingangstor geöffnet und Octopussy wird mittels einer langen Stange oder so einem Mast gehisst wie eine Fahne in die Höhe gehoben und kann damit auf dem Balkon von Kamal Khans Residenz platziert werden. Okay, die beobachtet, wie Khan seine Sachen zusammenpackt und Gobinda daneben steht. Verfeuert nebenher auch noch ein paar Dokumente im Ofen. Gobinda wird beauftragt, die Pferde zu satteln. Der verlässt darauf den Raum. Octopussy stellt Khan mit ihrer Waffe. Der weicht im Gespräch aus und schiebt die ganze Aktion auf Orlov. Er wusste nichts von irgendeiner Bombe. Er versucht, sie mit den Druckplatten und viel Scham auf seine Seite zu ziehen. Und man merkt auch, dass sie nicht so gänzlich davon abgeneigt ist. Also hätte man dem noch ein paar Minuten gegeben, hätte sie wahrscheinlich wirklich gehabt oder so. Zumindest Zweifel gesät. Doch dann wird Alarm geschlagen. Gobinda hat nämlich durch das Fenster die Damen im Hof gesehen. In einem Moment der Ableckung entwaffnet Khan sie, also Octopussy, die kann ja einen Säbel einer hereinstürmenden Wache ergreifen, sich damit verteidigen oder die Wachen zumindest in Schach halten. Khan brüllt die Wachen noch hinterher, ihr soll nichts geschehen, warum auch immer, man braucht sie halt noch, um hier rauszukommen, als Geißel. Ja, okay. Im Hof bricht die Hölle los, Khans Leute kommen und kämpfen gegen die Zirkusleute oder Damen, sind ja fast alles Damen und Tiere. Mit Akrobatik, Fangnetzen und Elefanten halten die ordentlich dagegen. Und jetzt, es kann noch besser werden, James und Q kommen mit einem Heißluftballon, mit Union Jack Ballonaufmalung angeflogen.
Auch ganz entspannt, fehlt eigentlich auch nur noch das Popcorn für Bond. Also ganz ehrlich. Man die chillen da oben, schaut euch das so ein bisschen an. Och nett, da unten geht's ab. Nee, schön. Und kannst du irgendwo Octopussy sehen? Noch ganz nicht, genau. Aber habe ich sicher gleich. Hol einen Fernstecher mal raus oder so.
Ja, genau, das ist es. Über die Kameras gucken die sich das an. Q sagt auch, läuft doch. Brauchen die uns überhaupt? Naja, James will halt zu Octopussy oder dass man danach Ausschau hält. Man sieht dann eine Kampfsequenz von Magda, die ein bisschen behäbig wirkt, als hätte die irgendwie zweimal eine Kampfsportstunde gemacht. Und dann hieß es hier, das können wir jetzt so filmen, wie du da den Kerl vermöbelst. Passt. James findet Octopussy dann auf dem Balkon, steigt durch einen Seilschwung in die Bude ein. Gobinda hat Octopussy währenddessen aber schon festgemacht und will mit Khan zusammen entkommen. So, durch diesen ganzen Aufprall in der Bude landet James auch auf einem ausgestopften Tiger. Wahrscheinlich sein Kollege, den er im Dschungel da kennengelernt hat. Jetzt hat er leider das Zeitliche gesegnet und dient als, ja, als Teppich. Dann eilt er unter Beschuss den Dreien hinterher, indem er den Tiger auch als Ablenkungsmanöver nutzt, schnappt sich dann eine AK, rutscht das Treppengeländer runter und ballert währenddessen 4-5 Leute über den Haufen. Kurz bevor er sich da seine Kronjuwelen am Ende des Geländers quetscht, weil da irgendwie so eine Eichel ist, die da dekorativ angebracht wurde.
Natürlich auch eine Eichel, passend dann zu der ganzen Lachnummer auch, dass er sich da alles Mögliche zerstören kann, seine Männlichkeit rauben kann.
Ja. Zerschießt er das Ding noch, sodass ihm nichts passiert. Es geht weiter in den Keller, während Octopussys leicht bekleidete Mädels den Raum sichern, also kommen da reingestürmt und machen da, wie gesagt, die Nummer klar. Q verfolgt Khans Entkommen aus der Luft, gibt James da die Infos durch oder beziehungsweise James sieht das Ganze dann auch durch seine neue Apple Watch.
Ich wollte gerade sagen, er hat ein Upgrade bekommen. Jetzt, wo er es eigentlich nicht mehr wirklich braucht, zum Ende hin kriegt er nochmal das Upgrade mit der Videoübertragung.
Ganz genau.
Aber das ist eins der ersten Gadgets, muss man nur dazu sagen, die aus der Außenabteilung von Q dann wirklich auch noch eingesetzt werden. Die sind ja sonst meistens Schund.
Genau, die werden eigentlich nur verfeuert. James muss also einen Geheimgang suchen, findet den auch nach kurzer Zeit. Also den Schalter für den Geheimgang ist jetzt kein größerer Akt. Mittlerweile ist die Nacht auch dem Tag gewichen. Also ich weiß nicht, ob das genau am Sonnenaufgangsmoment war oder wie auch immer. Es ist auf jeden Fall helllichter Tag mittlerweile. Und Gobinda mit der gefesselten Octopussy sowie Khan machen sich auf den Pferden unterwegs. Q rettet währenddessen eine Gruppe von Octopussys Damen mit seinem Ballonkorb vor einem Schützen, der sie erschießen wollte, wird wie James normalerweise von den Damen umschwärmt, umgarnt.
Auch ganz unangenehm.
Erst ein bisschen genervt, also so von wegen, er hat keine Zeit, hier ist doch beruflich da und dann erkennt er auf einmal, warum James das Ganze so toll findet und sagt, ach ja, könnte eigentlich auch so weitergehen für mich. Khan indessen ist zu seinem privaten Flugfeld geritten und macht dort alles fertig, fliegt seinen Vogel auch selbst. James reitet wie, weiß ich nicht.
Von der Tarantel gestochen hinterher.
Ja, genau.
Das Pferd ist ein guter.
Genau. Das wird ordentlich getreten. Das Flugzeug hebt bereits ab, doch James kann mit seinem Speedy Gonzales-Pferd aufholen, kommt dann noch im letzten Moment mit einem Sprung auf die Tragfläche, auf die hintere Tragfläche des Flugzeugs gesprungen. schaut dann oder klettert bis zur Tür und tauscht Blicke mit Octopussy aus. Doch auch Khan sieht ihn quasi im Rückspiegel und beginnt mit Manövern.
Auch in welchem Rückspiegel? Ich habe mich gefragt, wie sieht er den da hinten auf der Tragfläche am irgendwo dran?
Keine Ahnung, man sollte auch da hingucken, das macht auch keinen Sinn.
Ja, der hat es gehört, wie er drauf gelandet ist, das hat schon einen ordentlichen Schlag gegeben.
Wie gesagt, beginnt dann auf jeden Fall mit Auf-, Abfliegen, irgendwie um James loszuwerden und irgendwann sieht er ihn eben auch nicht mehr und geht davon aus, okay, jetzt ist er futsch. Doch, der hat einfach die Seiten gewechselt, zieht ein Kabel von der rechten Antriebsturbine und dann wird er durch Gobinda entdeckt, weil das ist ja seine Seite, er ist dabei, Co-Pilot in dem Sinne. Mhm. Und Khan sagt ihm, hier, jetzt reicht's, Gobinda, geh raus, mach den Typen fertig.
Was man halt so macht auf der mehreren tausend Metern Höhe.
Gobinda ja normalerweise sehr loyal, sehr folgsam, aber fragte auch, ey, muss das jetzt sein, Dicker, ey? Also ich war doch schon auf dem Zug für dich, jetzt auch noch aufs Flugzeug, also irgendwo ist doch auch mal gut.
Ich verstehe versteh die Verwirrtheit da nicht, ehrlich gesagt. Was, ja, was ist das für eine Frage?
Macht's dann doch, Octopussy versucht ihn noch aufzuhalten im Passagierbereich, hat aber keine Chance, wird dann einfach zur Seite gewischt, dann ist das Thema gegessen. Auf dem Dach geht Gobinda mit einem Messer auf James los. Der kann Iber mit der Antenne vom
schneppert so er ihm einmal kurz ins Gesicht rein. Wie so früher, wenn du irgendwie mit, weiß ich nicht, deinem Kulli im Unterricht rumgespielt hast und irgendwelche Papierkügelchen durch die Gegend geschossen hast, lässt er mal kurz reinschneppern und ja, zufällig war halt Gobindas Gesicht im Weg.
Genau, kriegt das Geil. Ding krachend in die Schnauze. Ja, der fällt damit halt runter, man sieht ihn im Fall, man sieht aber auch, dass der Schauspieler den Fallschirm anhat, das ist leider sehr deutlich zu erkennen. James robbt sich dann voran ins Flugzeug rein, Khan muss aufgrund der Triebwerke zwischenlanden, macht das auf einer
Klippe
sehr kurzen Vorsprungklippe, wie auch immer, kann dort nicht anhalten. James springt deswegen mit Octopussy raus. Sie landen am Abgrund, sie hängt am Abgrund sogar, das Flugzeug stürzt dann letztendlich komplett ab und explodiert hinter einem Felsen oder hinter einer Bergmassiv. Erstmal Bergmassiv, ist ja ein bisschen Wüstenlandschaft da. Und James schafft es natürlich noch, Octopussy vom drohenden Tod zu bewahren, zieht sie eben hoch von diesem Felsvorhang. Wir haben einen Sprung drin, alles Friede, Freude, Eierkuchen bei James, also können wir wieder zu den wichtigen Leuten zurückkehren. M in seinem Büro hat Besuch vom Minister und Gorgol, der wiederum erklärt, dass die Sowjetunion bereit ist, die Sache unter den Tisch fallen zu lassen und gern auch noch den Stern der Romanows wieder haben wollen von Bond. Der Minister sagt, da werden sie sich schon einig werden und
ich will von M. Geil, mal ganz kurz dazwischen nochmal zu grätschen. Geil, dass Russland vorschlägt oder die Sowjetunion vorschlägt, den Vorfall unter den Tisch fallen zu lassen, weil ich meine, die haben die ganze Scheiße erst angefangen. Wie gnädig von denen das unter den Tisch
fallen. Also Orlov, ja. Also
ja klar, Orlov, aber trotzdem, dass die russische Seite dann sagt, ja, ey, lass es uns doch am besten unter den Tisch fallen, das ist doch ein krasses Angebot, oder? Ja, natürlich haben die ein Interesse daran. Aber gut.
Es ist echt gut. da kann man die Verfehlung einfach wieder wettmachen.
Ja.
Ja, der Minister will auch wissen, wo Bond ist. M sagt, ja, dem geht es leider gar nicht gut, schwerwiegend verletzt, kann auch nicht arbeiten, ist gerade quasi in Reha. Wir sehen einen Switch, wie James auf dem Boot von Octopussy mit ihr im Bett liegt, wobei quasi all seine Gliedmaße in irgendwelchen Schlingen hängen, also er hängt da wie im allerletzten Krankenbett. Sie ist frustriert, traurig, dass er jetzt nicht körperlich in der Lage ist, mit ihr zu schlafen, weil sie denkt, das könne er gerade in seinem Zustand nicht. Weit geirrt, wie uns gezeigt wird. Er wirft alles weg, macht sich von allem frei und macht sie über See her. Diesmal haben wir auch keinen Funkspruch. Wir sehen diese Liebesbarke im Licht, also im ich glaube Sonnenuntergang oder ähnlichem, dahin schippern und kriegen die Nachricht, nachdem der ganze Abspann durchgelaufen ist, dass James Bond return wird, nämlich in From a View to a Kill, also im Angesicht des Todes. Und damit ist das Indien-Abenteuer rund um James Bond zu Ende.
Ja, kurz und knackig, würde ich sagen. Hast du gut zusammengefasst. Ich glaube, man darf an der Stelle auch nochmal sagen, der letzte Aktivteil von Bonds Zugverfolgung, wo er mit seinem Auto hinterher brettert bis dahin, war sicher mehr als eine halbe Stunde. Sehr viel Action geladen und trotzdem lässt sich es vielleicht relativ kompakt zusammenfassen an der einen oder anderen Stelle, wie wir gesehen haben. Mal sehen, würde ich mal wieder sagen, wie sich das im Ranking zeigt, da sind ja durchaus, da liegt ja die nackte Wahrheit immer begraben. Da kann man das an Zahlen messen, was dabei so rausgekommen ist. Es sei denn, du hast noch was anderes hinzuzufügen. Ich würde vielleicht an der Stelle schon mal sagen, das Ende meines Erachtens fasst die Moore-Ära, so rum, durchaus ein bisschen zusammen, was das Clownhafte und sehr Comedy-haft an manchen Teilen, glaube ich, widerspiegelt, ist hier sehr, sehr gut nochmal aufgegriffen. Ob zum Positiven, kann man jetzt natürlich drüber streiten.
Ja, es ist schon, es wird viel ad absurdum geführt.
Mhm. Und ja, es ist nochmal ein Spiegel von dem, was wir davor schon kritisiert haben, finde ich, jetzt zusammengefasst in einem Film.
Ich finde leider, der Film boost gerade in der zweiten Hälfte extrem viel ein, weil es immer wieder doller und noch doller wird und noch karikatisiert. Das ist ja sehr, sehr schade. Also wenn ich mir überlege, das ist halt schon alles ein bisschen weiter weg von dem Connery-Style, wo wir angefangen haben und wo wir dann heute mit einem Daniel Craig gelandet sind. Also der wird es halt nicht als Clown da durch die Gegend eiern und große Nummern schieben. Das passt auch nicht zu ihm als Schauspieler oder in diese Anlehnung der Rolle.
Moore könnte eigentlich ja auch was anderes so, ne?
Eben, also man kann ja mit dem Humor arbeiten, es klappt in manchen Filmen besser, in manchen meines Erachtens nach schlechter. Man hatte halt nicht diese Physis, diese Körperlichkeit, diese Brutalität, man möchte es halt viel mit Witz und Charme wegmachen. Manchmal habe ich das Gefühl, fliegt man da so ein bisschen über den Horizont hinaus.
Ja, ich glaube, das war gut zusammengefasst.
Ja, noch besser zusammenfassen tut es dann wahrscheinlich unser Ranking mit den klassischen 7 Kategorien. Punkte können es von 1 bzw. 0 bis 10 pro Kategorie geben. Heißt, am Ende des Tages wären 70 eine wunderbare Glanzleistung. 0 oder von mir aus 7 wäre nicht so pralle. Also sollte man sich überlegen, ob man sich den Film wirklich nochmal geben möchte. Und wie immer liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen oder die Realität. Und ja, es hat sich nicht viel geändert. Ich weiß nicht, hast du angefangen, was ich angefangen das letzte Mal?
Ich glaube, ich bin wieder dran mit anfangen, wenn ich das richtig
wunderbar, dann darfst du direkt mit meiner Lieblingskategorie, dem Intro, loslegen. Ich freue mich.
Das wird auch immer mehr
zu meiner Lieblings. Das macht mittlerweile gar keinen Spaß mehr.
Ja, absolut. Und da hast du schon das wichtigste Argument eigentlich vorweggenommen. Es ist, ja, was soll ich sagen, es ist keine Weiterentwicklung in dem Sinne. Ich habe mir natürlich trotzdem noch mal Gedanken gemacht, um euch auch meine Überlegungen noch mal zu untermauern. Ihr hört schon, es läuft jetzt nicht gerade auf eine hohe Punktzahl hinaus. Vielleicht zum Song, die gute Rita Coolidge, wie ich ja letztes Mal auch noch mal gelernt habe, mit ihrem All-Time-High. Das war für mich eher ein Low, um da mal in der Sprache zu bleiben. Finde ich persönlich den Song vielleicht sogar ja noch ganz okay, aber ist nach wie vor eher Kategorie unpassend für einen Actionfilm oder für einen Agentenfilm mit Actionanteilen. Da fehlt mir das einfach in der Melodie. Ist viel zu lieblich, zu süß, zu... Ach, ich habe es, glaube ich, auch in der letzten Folge schon gesagt. Es könnte für mich in so einem Autobahncafé nachts um 2:30 laufen, bei irgendeiner Liebesszene, wo sich zwei näher kommen, weil sie zufällig da gestrandet sind oder so. Und im Hintergrund spielt es Playback, was weiß ich. Ich glaube, es liegt auch irgendwie an diesen Saxophon-Elementen. Kurzum, holt mich in dem Zusammenhang nicht hundertprozentig ab. Titelszene vom Prinzip her, wie immer, nackte Frauen haben wir diesmal auch wieder mit dabei, aber vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr als sonst. Genau, aber machen hier vielleicht auch, um dann auf den Film vorwegzugreifen, vielleicht in gewissem Sinne noch Sinn. Ob man die jetzt aber immer nackt darstellen muss, keine Ahnung. Ja, ansonsten fehlt mir tatsächlich in der Szene, und da habe ich mehrmals drüber nachgedacht, schon sehr, sehr viel der Bezug zum Film. Den sehe ich tatsächlich gar nicht in der Szene. Ja, am ehesten eben noch dieses Liebes- oder Frauending oder das Thema Zirkus, aber das ist auch schon, da muss schon sehr tief graben, um diese Argumente zu finden. Genau, und was ich auch gar nicht checke eben, um da nochmal kurzes zu ergänzen, sind diese laserartigen oder diese in Rotschrift aufgemalten, was auch immer, teilweise Schriftzüge, Personen etc. Ja, deshalb gibt es für mir diesmal eine 2 von 10 leider wieder. Tut mir leid, aber da müssen wir hart sein.
Okay. Da kann ich mich in ganz, ganz vielen Sachen anschließen. Ich kann jetzt leider nicht mit dem absoluten Gegenteil hier auftrumpfen. Ich
find, das wäre wild gewesen. Die Zuhörer bei dir gehabt.
Ja, das wäre nicht mal eine Kontroverse. Aber da sind wir leider heute auch noch nicht. Ich finde es wieder sehr uninspirierend. Man greift einfach auf bestehende Muster oder Motive zurück. Ich habe ja schon, als wir es letztes Mal besprochen hatten, gesagt, ich brauche jetzt nicht nochmal irgendwelche fliegenden Körper, die aus irgendwelchen Netzen oder Trampolinen rausgefeuert werden. Also das ist beim dritten Mal jetzt nur wirklich ausgelutscht, auch wenn es die Anlehnung an den Zirkus sein soll. Wobei ich mir dann denke, ja, der Zirkus ist jetzt zwar ein Motiv im Film, aber es geht ja eigentlich um ganz andere Sachen. Es geht erstmal geht es irgendwo um Schmuck, Edelsteine etc. Das wird zwar auch mal ganz kurz aufgegriffen oder ist da zu erahnen, aber ist kein Kernmotiv im Intro. Es geht auch nie um eine Bombe. Also vielleicht kann man da den Laser noch am ehesten sehen, weil dieser Rotton ähnlich ist wie die Anzeige auf dem Timer. Aber das ist auch schon sehr weit in der
Aber ich sehe, du hast ja auch Gedanken gemacht, so wie ich auch. Man hätte es auch kurz erfasst können,
einfach sagen, Bullshit. Du musst ja wirklich suchen. Also du musst ja wirklich suchen nach... Ich stimme dir vollkommen zu. Es wird die Handlung in keiner Weise wirklich prägnant gezeigt. Ja, wir haben da wieder zum 100. Mal irgendwelche Frauenkörper, irgendwelche Schatten. Jetzt die Laser, die fand ich mal ganz...
Ich fand sie an sich geil, ja, auf jeden Fall. Aber ich habe den Bezug halt nicht gecheckt. Deshalb gibt's ja auch vielleicht noch so 2-3 Punkte, weil man sowas mit reinnimmt. Aber dann stell doch bitte den Bezug zum Film her. Warum machst du sonst so einen Abspann? Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Alles gut. Es ist halt sehr kontrovers hier. Reiht sich ein in diese anderen klassischen Bond-Intros, wie wir sie jetzt in den letzten Filmen alle hatten. Also da ist es jetzt nicht der krasse Ausreißer, sondern es setzt sich da fort und hat ja Beständigkeit. Wie gesagt, habe ich, glaube ich, bei Tödlicher Mission am Ende gesagt, durch die Sozialisierung mit anderen Bond-Filmen, eben aus den moderneren, haben wir da ganz anderen Intro-Bereich oder Title-Sequence-Bereich. Und da bin ich einfach nicht so angetan von dem, inklusive dem Titelsong, der passt halt auch prestens zu den davor angegangenen Songs, ist aber nicht meins. Ich finde es auch ein bisschen zu lahmarschig, zu monoton und wenig actionversprechend, wenig spannungsversprechend. Ja. Und da kann es nicht so viel retten. In dem Fall sind es bei mir ähnlich wie bei dir 2 Punkte.
War jetzt, ja, zu erwarten irgendwie.
Ja, machen wir weiter mit dem James. Der Bond, wie uns hier gezeigt wird, ist größtenteils passend mit den Vorgängern, also reiht sich da auch ein, ist jetzt kein extremer Ausreißer in irgendeine Richtung. Es fehlt mir nach wie vor bei Moore halt diese Action-Geschichten. Wir haben immer eine Verfolgungsjagd oder so, ist es ja alles schön. Wir hatten ja auch die Kampfelemente auf dem Zug, das fand ich gut. Beispielsweise das auf dem Flugzeug war dann jetzt nochmal, ja, da war jetzt nicht so wirklich Spannung drin. Es war einfach nur nochmal zu zeigen, was möglich ist vermutlich. Das passt schon auch im Palast, die Auseinandersetzung, das passt alles. Aber in diesen Hand-Combat-Geschichten ist Moore einfach nicht wirklich zu gebrauchen. Also es wird ja sowieso dann immer gedoubelt und das fällt dann leider oftmals noch auf durch eben die Schnitttechnik und Ähnliches, durch die Möglichkeiten. Das ist so ein bisschen schade, überzeugt aber dafür wieder mit Charme und Witz. Manchmal halt ein bisschen zu viel Witz, gerade auch in dem Teil. Kostümierung wird hier halt komplett ab absurdum geführt. Also das hat für mich nichts mehr mit einem seriösen Spion vom Secret Service zu tun. Das finde ich ein bisschen bedauerlich, dass man ihn da in ein Clownskostüm reinsteckt, in ein Gorilla-Kostüm. Dann fährt er da mit seinem Unterwasserkrokodil rum. Da kann ich ja nochmal ein Auge zudrücken. Aber das ist halt alles ein bisschen zu viel dafür, dass es eigentlich ein sehr geerdeter Film sein soll. Also, dass es wirklich ein Detektivding sein soll und nicht jetzt hier die große Sci-Fi- oder Action-Reihe. Und was ich auch irgendwie seltsam finde, mittlerweile lässt er sich auch gar nicht mehr sagen, was seine Aufträge sind, sondern macht einfach alles komplett auf eigene Faust. Also er sagt quasi, wie es für ihn weitergeht und entweder er wird von Q unterstützt oder er macht es dann halt selber. Also diese personelle Verantwortung von M kommt nicht mehr wirklich so zu tragen. Also der gibt ihm halt irgendwie am Anfang den Startsignal und dann ist das Thema gegessen und dann kann er halt komplett frei schalten und walten, wie er möchte. Das ist auch ein bisschen komisch.
Absolut.
Ja, also ich bin nicht so richtig happy diesmal mit unserem Roger Moore. Leider trägt die Story da auch viel zu bei. Ich glaube, das ist jetzt nicht im Detail betrachtet großartig anders als die Vorgänger, aber ich finde halt doch einen Ticken schlechter und damit bin ich im Mittelfeld bei 5 Punkten.
Sehr gut. Ja, geht in eine ähnliche Richtung auch bei meinen Punkten. Ich finde, wir sind hier, wenn man es mal von der negativen Seite aus betrachten möchte, wieder in alte Muster zurückgefallen. Du hast es ja auch angesprochen, es ist wieder Slapstick-artiger. Das ist für mich eher so ein negatives Kriterium. Ich mag an sich den Charme und Witz, aber nicht in der Übertriebenheit. Klar, das hängt viel mit der Kostümierung zusammen. Die Clown-Szene am Ende, die lebt ja auch viel von der Kostümierung, aber auch da, finde ich, ist er auf jeden Fall schon drüber. Genau, oder ihn überhaupt als Clown in Szene zu setzen, ist einfach drüber. Es gefühlt muss immer noch was Komisches passieren, wenn Bond irgendwas macht oder irgendwie einen Erfolg hat. Das ist mir ein bisschen zu viel. Der Umgang mit Frauen finde ich wieder rückfälliger. Beispiel die Kussszene mit Octopussy. Halt, stimmt. Geht gar nicht. Tut ja weh. Und mir fehlt teilweise, aber das hatten wir natürlich auch schon an anderer Stelle, so ein bisschen der emotionale Tiefgang auch wieder bei Bond. Der ist schon sehr wenig da, auch wo er die Leute vielleicht abknallt hier auf russischer Seite, beziehungsweise in Ostdeutschland. Es macht wenig mit Bond oder wir kriegen eigentlich gar keinen Einblick in sein emotionales Leben. Finde ich schade. Mhm. Positiv, ich finde, er macht vieles souverän, zieht sehr viele gute Schlüsse, auch nicht zu abstrakt, wo man sagt, ja, kann er noch mitgehen, ist ja letztendlich als Detektiv, sag ich mal, unterwegs, dann soll er das auch irgendwie können, das ist okay. Action finde ich diesmal auch okay, hat er sich ein bisschen gesteigert teilweise, meines Erachtens zum Beispiel die Verfolgung mit dem Zug, wo er sich außen dran entlang hangelt, kämpft, mag an der einen oder anderen Stelle vielleicht drüber sein, aber ist mal wieder ein bisschen mehr Action. Aber ich habe hier auch aufgeschrieben, wurde halt viel mit Dubeln auch gearbeitet. Das heißt, das kann man ihm jetzt nicht unbedingt immer zugute halten. Ja, ich kann jetzt nicht super viel Schlechtes finden, ziehe da noch ein bisschen das raus zu sagen, ja, es liegt auch viel an der Kostümierung und gebe ihm deshalb 6 von 10 Punkten. Aber im Prinzip mit denselben Argumenten, nur dass ich vielleicht die Kostümierung da versuche noch rauszurechnen.
Ist ja total legitim, also wie gesagt, man kann das auf die Story ummünzen und den Punkt hast du Gott sei Dank noch erwähnt, mir ist das sonst durch die Lappen gegangen, der Umgang mit der Frauenwelt, also hier halt auch wieder wirklich vollkommen daneben und wir sind mittlerweile ja auch in den 80er Jahren, ne? Wir sind jetzt nicht mehr da in den 50er, 60ern, wo wirklich nochmal ein ganz anderes Bild geherrscht hat, sondern wir sind schon wieder 20 Jahre,
und wir haben es ja auch schon besser Jahre gemacht weiter. Halt, ne?
Ja, warum? Eben.
Und es gibt sogar den Rüpel auch von Q in dem Film, zu sagen, hey, Junge, was machst du schon wieder für eine Scheiße? Kannst du das bitte lassen? Völlig unangebracht. Und trotzdem haben wir immer wieder so Szenen drin, wo er den Machern das doch eigentlich bewusst ist, dass man so vielleicht nicht mit Frauen umgeht oder irgendwie mit anderen Menschen umgeht. Und dann machen wir es trotzdem wieder so von oben herab zwischen Mann und Frau das Ding auf. Finde ich schwierig halt oder schade.
Ja.
Dann würde ich aber direkt, um nicht zu lange bei unserem Bond zu verweilen, weiter zum Bond-Girl übergehen, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast.
Sehr gerne. Schieß los, was du zu Octopussy zu sagen hast.
Absolut. Da möchte ich vorwegschieben, habe ich aber, glaube ich, auch letztes Mal schon gesagt, mit dem Namen komme ich so bedingt klar. Hat für mich irgendwie eine komische Anzüglichkeit, die weiß ich einfach nicht, hätte man, glaube ich, geiler lösen können. Und wir hatten es ja auch angesprochen. Eigentlich hat sie auch einen richtigen Namen, den ich natürlich jetzt nicht parat habe, weil er auch nirgends relevant ist. Aber eigentlich hat die Figur auch noch einen anderen Namen. Octopussy ist ja nur quasi ein Spitz- oder Künstlername im weitesten Sinne.
Ja.
Genau, kommt erst so richtig ab der Hälfte ins Spiel, finde ich. Also es hat gar nicht unbedingt super, super viel Bildschirmzeit, in der zweiten Hälfte dann schon mehr. Die Geschichte von ihr finde ich tatsächlich sehr wirr. Also zum einen, wie sie zu Bond kommt, finde ich wirr. Kennt Bond über irgendwie mehrere Ecken durch ihren Vater, finde ich einfach schwierig. Ihr Business wird auch nicht ganz klar, als sie es ihm erklärt, mir zumindest nicht. Also klar, wenn man dem folgt, checkt man schon, um was es geht, aber ich finde, es ist einfach viel Info in viel zu wenig Zeit, alles, was sie betrifft oder sehr oft, was sie betrifft. Und trotzdem fehlt mir dann am Ende auch noch irgendwie so ihr Tiefgang. Der kommt dann irgendwie doch nicht so richtig raus, meines Erachtens. Die meiste Zeit finde ich sie auch ziemlich passiv letztendlich, also sie mischt da, oder das finde ich schwierig zu erklären, sie hat irgendwie keine richtige Handlungsrelevanz, obwohl sie trotzdem ja überall ihre Finger mit im Spiel hat, also ich finde es total spannend, so ein Widerspruch, sie ist auch kein Klotz am Bein, das ist wiederum sehr cool, das ist schon mal immerhin was, so recht selbstständig, aber sie hat jetzt auch, wenn wir ehrlich sind, nicht wirklich viel mit Bond zu schaffen, so gemeinsamkeitenmäßig. Also klar, die hier und da gibt es mal Überschneidungspunkte, aber finde ich, sind schon weit auseinander. Und am Ende geht es ja trotzdem irgendwie fast drauf dann. Ja, weiß ich nicht. Genau, insgesamt sage ich recht selbstständig, habe ich ja gesagt. Aber für mich ist es irgendwie ein fortschrittliches Frauenbild, was man vielleicht positiv sehen kann. Aber hängt irgendwie etwas im luftleeren Raum, das Ganze von ihrer Rolle und die Abwicklung ja der Mission. Da hat sie irgendwie mal mehr, mal weniger mitzuschaffen. Ich finde es echt sehr schwierig, das rauszudifferenzieren. Und es ist mir alles in allem auch schon dann zu nervig, wenn ich da so viel suchen muss. Deshalb, ja, zu passiv letztendlich, vielleicht zu verwirrt, vielleicht liegt es auch an mir, aber kriegt tatsächlich nur 4 von 10 Punkten.
Okay.
Ihr habt es vielleicht gemerkt, ich bin, ja, es ist schwer für mich zu greifen.
Das ist spannend. Da bin ich ein bisschen anderer Auffassung. Ich versuche es zu argumentieren. Also ich finde das Standing und den Mythos, den sie hat, geben mir extrem viel. Also es ist erstmal so eine etwas, ist was sagenumwobene Person, also die da ihr eigenes Ding macht, keiner hat so richtige Informationen, die hat da ihren eigenen Kult, ihre eigene Sekte. Dementsprechend auch nicht, also gerade anfangs hat der Khan auch vor ihr ordentlich Respekt, zieht natürlich trotzdem sein eigenes Ding, aber er will sie aber auch nie gefährden bis zu dieser Bombengeschichte. Da nimmt es halt in Kauf, dass sie halt stirbt. Aber gut. Ist halt auch ein ganz anderes Bond-Girl, als wir sie bisher hatten, weil sie einfach komplett ihr eigenes Ding hat, ihre eigene Organisation und so weiter und so fort. Komplett unabhängig von James bis zum Schluss, wo sie dann wieder gerettet werden darf von unserem Prinz Charming. Ansonsten macht sie komplett ihr Ding und will James sogar noch anheuern für ihre Organisation, obwohl er ja eigentlich gar nicht reinpasst, weil sie ja eigentlich komplett auf die Damenwelt da setzt. Ist okay. Durch die unterschiedlichen Seiten haben wir auch eine bisschen spannendere Geschichte. Also sitzt so ein bisschen zwischen den Stühlen, ist auf ihr eigenes Wohl gesinnt. Man weiß halt nicht, wie sie auf diese Bombengeschichte reagiert hätte, wenn sie da eingeweiht gewesen wäre, ob sie das mitgemacht hätte für den richtigen Preis oder eben nicht. Also dass sie da irgendwo die Grenze zieht, das kriegen wir leider nicht mit. Ihre Reaktion ist ja daraus resultierend, dass sie hätte eben halt auch sterben können und all ihre Leute, die ja wichtig sind, also dementsprechend kann man das da nicht so gleichsetzen. Ich stimme zu, es wird versucht, ihr eigene Geschichte zu zeichnen, eine gewisse Charaktertiefe zu geben durch ihre Vorgeschichte, aber da bin ich bei dir, das geht alles so ein bisschen hinten runter, weil alles sehr komprimiert, sehr zusammengepresst in eine Geschichte, die eh schon sau undurchsichtig ist oder sehr kompliziert ist, sodass man dir gut folgen muss. Und dann kriegst du das auch noch um die Ohren geschallert. Und dann geht es halt wirklich so ein bisschen flöten. Und da bin ich auch bei dir. Es wird nicht so ganz klar, was sie da mit ihrem Kult oder mit ihrer Agentur da so wirklich bewerkstelligen wird. Also ja, es ist offenkundig irgendwie Schmuggel, aber dann sagt sie da was von Schifffahrt, Zirkus, Karneval, bla 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 bla. Ist ja aber eigentlich nur der Deckmantel für das andere ein Stück weit. Also es wird ja da irgendwie beidseitig gefahren. Und emotional ist sie ein bisschen schwierig zu erreichen. Also, wie du schon sagst, sie ist nicht wirklich greifbar, ein bisschen kalt. Die Dialoge machen jetzt nicht so viel aus. Ich finde sie aber, wie gesagt, durch diesen Standing, durch diese Eigenständigkeit, Selbstständigkeit und durch den Respekt, den sie sich durch andere geschaffen hat, eigentlich ganz cool. Hatten wir in der Form noch nicht. Deswegen fand ich es erstmal grundsätzlich positiv. Da waren halt auch genug Kritikpunkte dabei. Ich bin da trotzdem sehr, sehr gutgläubig unterwegs und würde ihr ganze 7 Punkte einbauen.
Oha, ja, mal. Ich finde, hier können wir schon von der kleinen Kontroverse sprechen bei uns. Sehr schön. Das ist ja vielleicht mal spannend für unsere ZuhörerInnen. Finde ich gut. Ich finde es auch gut hergeleitet. Ich würde dir auch, um da nochmal nachzufassen, insofern recht geben, dass ich die Person nicht fehl am Platz finde, generell. Also man hätte es ein bisschen klarer machen können, dabei bleibe ich schon. Ich finde sie aber als Bond-Girl, mir fehlt so ein bisschen die Ebene, die Bond und sie zusammen haben. Auch wenn sie die ja gesucht hat. So, das fehlt mir, glaube ich. Ich glaube, sie taugt mir als Bond gar nicht so richtig. Ist mir gerade nochmal aufgefallen, wo du jetzt deine Sachen
gemacht hast. Ja, wahrscheinlich aber, nicht als dieses Herkömmliche. Und dadurch
fällt es halt aus dem Raster. Und da sind wir auch wieder im Zwiespalt, dass wir sagen, hey, wir wollen aber auch keine, die Bond bemuttern muss. Das wollen wir ja auch nicht. Also deshalb, ich finde die total schwer zu greifen und mir ist ein bisschen zu komplex als Bond-Girl. Ich finde aber das reine Frauenbild finde ich eigentlich gut.
Ich glaube, am nächsten kommt es halt noch an eine Pussy Galore ran, die ja auch kein herkömmliches Bond-Girl war, weil sie im ersten Schritt eigentlich gar nicht auf Männer steht und auch für die andere Seite arbeitet und man da auch wirklich nur geringfügig irgendwie miteinander interagiert hat. Dann am Ende natürlich, aber über Großteil des Films halt nicht. Und hier geht man schon ein bisschen mehr auf James ein, aber generell ist es jetzt nicht die da irgendwie nebenher läuft die ganze Zeit, auf ihn angewiesen ist oder James sie da wieder retten muss oder die Wege sich kreuzen aufgrund von gleichen, wie bei Melina halt, gleichen Intentionen oder Überschneidungen in Rache und Auftrag. Also das ist mal was anderes. In dem Fall fand ich es gut, aber ich verstehe auf jeden Fall die Kritikpunkte von dir, beziehungsweise habt ihr auch das selber mitgebracht. Also das brauche ich jetzt auch nicht schönreden, dass das alles Weltklasse war.
Ja, ich finde es trotzdem cool.
Und ich fand das Altersgefüge, das Altersgefüge das fand ich ganz angenehm.
Ja, 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 auf jeden Fall.
Hat besser gematcht.
Ist nicht unangenehm. Ja. Schön. Ja, gut. Ich bin gespannt, was du zum Schurken dann dabei hast. Ob wir uns weiter auseinanderleben oder ob wir wieder ein bisschen zueinander kommen hier.
Schurke ist natürlich ein spannendes Thema. Schurke haben wir jetzt ja mehrere in dem Sinne. Wir haben Khan, wir haben Orlov. Ich hätte jetzt gesagt, okay, Orlov ist eher der Strippenzieher, so ein bisschen im Hintergrund. Dem kann man damit reinrechnen ein Stück weit, aber Khan ist ja der, der uns eigentlich aufgemacht wird und den wir einen Großteil des Films begleiten. Deswegen ein Satz zu Orlov. Ich finde den Charakter, der auch so ein bisschen überzeichnet ist, der ist ja so der Choleriker, hysterisch, so eine Figur, die halt sofort an die Decke geht. Auch krass mit der Mimik arbeitet der Schauspieler. Das ist halt sehr gelungen, passt sehr gut, sehr interessant, aber wie gesagt, hat ja nicht so die riesen Screentime, sondern so ein bisschen beiläufig. Sein Ableben ist dann noch ganz, ganz dramaturgisch wertvoll aufgebaut. Ansonsten, ja, ist, wie gesagt, spannender Charakter, hat so ein bisschen diese Strippenzieher-Vibes, aber handelnd ist ja eigentlich Khan, der als handelnde Instanz bedient sich da an Vorbildern vorangegangener Schurken, also ist jetzt nicht der krass kontroverse Dude, sondern auch wieder jemand, der viel durch seinen Handlanger machen lässt, der Geschäftsmann ist, der viel Dreck am Stecken hat, sich weiß, wo er sich unterordnen muss. Gut, jetzt, wie gesagt, muss er sich unterordnen, die vorangegangenen waren so die Spitze des Eisbergs, er ist da halt eine Ebene drunter, aber sieht die Möglichkeit, alles zu seinem Vorteil zu drehen, das ist ganz gut. Spannend ist eben auch, dass er anfangs Octopussy quasi untersteht, also sich ihr da fügen muss und sich daraus entwickelt. Ist für mich ein okayer Schurke, hat seine Lichtblicke, aber halt auch nicht so, dass ich sage, boah, das ist einer, der mir immer im Kopf bleibt, sondern einer, der ganz schnell verschwindet. Hat jetzt nicht so die krassen, markanten Szenen, er hat nicht die krassen Zitate, hat jetzt nicht diese Showdowns mit Bond, also diese Jagd auf James. Das ist eine Sache, die hängen bleibt, aber die war ja auch jetzt nicht so sonderlich erfolgreich oder sondern eher ein bisschen turbulent und wild. Und ich glaube, so beschreibe ich auch den Film. Es gibt sehr viele turbulente, wilde Szenen, Chaos-Szenen. Ja. Und da kann jetzt so dieser einzelne Typ nicht so krass herausstechen als das Mastermind oder der brutale Schurke, der erbarmungslos die Leute beseitigt. Da komme ich, glaube ich, in der Story-Beschreibung oder Bewertung nochmal zurück, was mir da gefehlt hätte. Aber so weit, so gut. Also ist für mich ein durchschnittlicher Schurke. Orlov reißt da noch ein bisschen Höhe in der Kombination und da bin ich bei 5 Punkten.
Schließe ich mich tatsächlich direkt an mit den 5 Punkten. Tatsächlich aus denselben Kriterien. Ich fand es auch schwierig, jetzt zu sagen, wer davon der wirkliche Schurke ist. Bin ein bisschen am Überlegen, ob für mich Orlov der coolere Schurke gewesen wäre mit mehr Screentime und vielleicht auch vom Schauspielerischen her. Für mich ist Kamal Khan etwas blass irgendwie. Muss er auch so sein. Und wie du sagst, es ist genau dieser Punkt, er sticht nicht so richtig heraus. Er hat eigentlich super viel Präsenz, hat dadurch auch eigentlich ziemlich viel Interaktion mit Bond, was ich prinzipiell eigentlich begrüße, finde ich gut. Und trotzdem bleibt es nicht so richtig hängen und ist so ein bisschen weich alles so. Genau, ist für mich deshalb auch kein so richtiger Bösewicht, obwohl er ja schon die Züge hat. Und tatsächlich fehlt mir auch ein geiler Handlanger, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also Gobinda ist für mich, der ist für mich sehr blass, muss ich dir ehrlich sagen. Den finde ich, der macht mit mir nichts, muss ich leider sagen. Das sind, glaube ich, auch wichtige Punkte, die es hier kostet, warum wir dann bei 5 landen. Orlov reißt ein bisschen raus. Ich finde auch dieses Bedrohliche im Hintergrund immer, dass Orlov ja da auch noch irgendwie seine, oder die Russen generell, oder Sowjetunion, die Finger im Spiel haben. Das finde ich, macht auch noch ein bisschen was aus. Das finde ich schon eigentlich ganz gut gemacht, so diese Doppelstruktur. Klar, man hat dann eben keinen einzelnen klaren Schurken mehr, weil auch keine klassische Organisation wie Spectre oder so hinten dran steht. Genau, cool finde ich auch, dass er versucht, immer mal wieder Kapital aus allen Sachen zu schlagen und irgendwie für sich kämpft. Also jetzt Khan in dem Fall. Ich glaube, viel mehr brauche ich nicht sagen. Mir bleibt das jetzt alles auch nicht wirklich im Kopf. Passt aber zu dem Film irgendwie und ist solide dafür, glaube ich. Das sind ja 5 Punkte.
Yes, ist verbucht.
Super, dann mache ich doch weiter mit dem Showdown. Der ist sehr, 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 sehr lange, zumindest für mich. Ich wusste nicht genau, wo fängt der eigentlich an, wo hört er auf. Ich habe tatsächlich den Start dann in die Zugverfolgungsszene, als Bond draufspringt, letztendlich gesetzt, weil es da ja schon losgeht, so gesehen. Andererseits finde ich auch, naja, dann ist es auch kein wirklicher Showdown mehr, weil es halt von den 2 Stunden mindestens ein Viertel dann einnimmt. Finde es auch erstmal gar nicht schlecht, dass manches davon lang ist. Es passiert halt immer irgendwas, hat auch ordentliche Action dabei. Vor allem die Zugszene, wenn man die jetzt dazu nehmen will, und die Verfolgungsjagd ist erstmal so in Ordnung. Bond auch mal wirklich in Action, haben wir ja nicht immer. Und dann wird es aber halt zunehmend schlechter. Ab dem Moment, wo es Richtung US-Basis geht und der Zirkus in den Mittelpunkt rückt, ja, verfällt das Ganze eher zu einer Komödie, finde ich, ehrlich gesagt. Und gefällt mir tatsächlich dann halt auch nicht so gut mehr. Bond als Clown finde ich absolut unpassend, haben wir jetzt aber schon mehrmals thematisiert. Und den zweiten Showdown, wenn man so will, mit dem Heißluftballon dann da hinten raus, da fehlt mir, oder nicht mit dem Heißluftballon, sondern auch dem Flugzeug, da fehlt mir jegliche realistische Einordnung. Ja, zunächst steigen einfach Frauen in den Palast ein, hast du auch eigentlich schon in deiner Zusammenfassung vorher ganz gut gemacht, was da eigentlich so die Schwächen und die Schwierigkeiten sind. Was machen die Wachen da? Die haben einen Job und dann sagen sie aber auch eine Frau, ja gut, nee, dann da lass ich mich um Finger wickeln. Aber auch alle einfach, da hat irgendwie keiner einen klaren Kopf. Der eine trinkt auch einfach da oben irgendwie auf der Mauer, auch ein ganz cooler Dude, ganz wild. Und der nächste lässt sich hinterrücks irgendwie überfallen, also finde ich super schwierig. Q, finde ich leider, macht kein gutes Bild, vor allen Dingen am Ende nicht. Der wird für mich auch sehr ins Lächerliche gezogen, was ich den Machern auch ein bisschen übel nehme, weil ich Q eigentlich sehr geil finde. Ich finde, der kommt in dem Film, mag ich seinen Auftritt tatsächlich gar nicht. Hat jetzt nicht nur was mit Showdown zu tun. Ja, und die ganze Flugzeugaktion, wirklich sehr, sehr schwierig. Insgesamt sehr zirkuslastig, irgendwie eine Lachnummerartig. Ich mach's kurz, es gibt 3 Punkte, sorry. Da kann ich nicht mehr geben, auch wenn super viel Action drin ist. Fühle ich tatsächlich gar nicht. Ich bin sehr hart heute, sorry.
Ich hatte ein ähnliches Problem wie du mit, wo fängt der Showdown an und wo endet der. Ich habe mich jetzt nur auf diese Szenerie rund um den Monsunpalast beschränkt, was leider ein bisschen Punkte gekostet hat, weil ich gerade diese Zuggeschichte viel spannender fand als das Eindringen im Monsunpalast.
Das gibt die Punkte, ja, bei mir.
Ja, es hat einfach, das ist mir zu viel Zirkus. Der Zirkus kommt jetzt hier auch noch hin. Wir nutzen da alle Elemente, die es gibt, um da, also, ja, das kann ja auch funktional sein, aber hier finde ich es einfach überspitzt. Und wie gesagt, dann noch Q obendrauf mit dem Heißluftballon, das setzt dem Ganzen dann wirklich die Kirsche auf der Eistorte dieser Situation auf. Die Indoor-Szene im Palast mit James fand ich gut, das war halt auch nur eine kurze Frequenz, wo er da das Geländer runtersaust und die Leute quasi übermannt.
Guter Punkt.
Auch die Verfolgung mit dem Pferd auf dem Flugzeug. Das Flugzeug muss halt leiden, ist auch nicht schlecht, aber das leidet halt unter der Zuggeschichte, weil wir haben da quasi dasselbe in Grün, es wird wieder auf dem Dach gekämpft. Und es ist mir auch dann zu viel Happy End irgendwo. Also da ist ja gar nichts. Also der einzige Verlust, den wir im ganzen Film haben, ist Vijay. Und der wird uns mittendrin reingeschmissen. Und irgendwie da, also das ist nicht so toll gewesen. Also fand ich nicht so spitze. Wenn ich die Zuggeschichte mit reinnehme, dann wird es deutlich besser. So ist es halt, ja, man, also ich glaube aus Emanzipationssicht auch schwierig. Also irgendwie willst du ja sagen, die Frauen kriegen das da alles super gebacken hin, aber dafür das müssen hat sie immer dann
so einen halt lächerlichen Touch dann.
Genau, dann müssen sie halt aber komplett ohne, also mit sehr viel nackter Haut da durch die Gegend eiern, weil das ist wichtig an der Stelle. Und wie du schon sagst, das Ganze wird irgendwie ins Lächerliche gezogen und gerade dann mit Qs Rettungsaktion und alle umschwärmen ihn dann. Ja, das ist jetzt auch ein bisschen too much. Finde ich sehr schade, deswegen kann ich da auch nicht so viel geben. Also mit dem Zug wäre es besser ausgefallen, so bin ich auch bei 3 Punkten.
Können wir uns die Hand geben, sehr schön. Dann hoffe ich, bei den Schauplätzen geht es wieder ein bisschen hoch bei dir.
Ja, nee. Ich glaube, das kann ich auch diesmal ganz, ganz kurz machen, weil ehrlicherweise so viel war es nicht. Wir hatten Indien fand ich gut umgesetzt. Wir hatten da die belebten Gassen, wir hatten den Ganges mal mit drin, wir hatten die Paläste fand ich auch super, gerade den von Octopus, die fand ich spektakulär oder hatte so Garden Eden Vibes, das war sehr schön. Ja, wir hatten diese Dschungel-Exkursion, die wir da hatten, die war jetzt okay, aber das war auch nicht so spektakulär. Da hat man halt auch wieder mit Stereotypen sowohl da im Dschungel als auch in Indien mit um sich geworfen, in Deutschland dann später auch. Deutschland absolut uninspirierend. Das Einzige, was man sich da bedient hat, war quasi die Grenze, der Übergang von Ost nach West. Das war das Kernelement, dann haben wir diese Kulissenstadt kurz, Kulissenörtchen ist ja keine Stadt gewesen, gesehen. Mhm. Wir hatten einen Kurzeindruck von Berlin rund um den Checkpoint Charlie, aber das weiß ich nicht, das hat mir ja nur gar nichts gegeben. Also da wurde ja nichts draus gemacht, wir haben nichts Cooles gesehen, das ist ja nicht so, als hätte Deutschland auch irgendwie ein paar coole Orte. Mhm. Und nicht nur Griechenland oder so. Und das war es ja dann auch schon. Also mehr haben wir ja nicht. Und dafür fand ich es irgendwie, also man hat gemerkt, da wurde irgendwie ordentlich Geld eingespart. Was man bei den letzten da zu viel ausgegeben hatte, wollte man diesmal limitieren. Und das fand ich ein bisschen uninspirierend. Also Indien hat es gerettet, Deutschland, weiß ich nicht. Ja, nicht so schön, da bin ich auch bei 3 Punkten.
Ah, okay, krass. Da ballert bei mir die erste Hälfte so ein bisschen mehr rein. Find's insgesamt erstmal nicht falsch, so nichts ganz bodenlos Schlechtes oder komplett bescheiden dargestellt ist, das finde ich, kann man so nicht sagen, aber gebt dir da in manchen Punkten recht, da komme ich mal zu. Ja, Spektakuläres blieb nämlich für mich weitestgehend aus. Indien fand ich gut, da fand ich insbesondere die Paläste und da insbesondere den schwimmenden Palast oder die schwimmende Insel, wie sie genannt wurde, von Octopussy sehr gut. Ich fand aber auch die, und die geht im ganzen Film, das ist mir gerade jetzt erst wieder bewusst geworden, extrem unter, die Verfolgungsjagd durch Delhi. Die hätte man so geil an einer anderen Stelle einpacken können. Und da finde ich es cool, dass man eben von Indien die verschiedenen, oder von Delhi so rum, die verschiedenen Eindrücke mitkriegt, weil da natürlich auch viel mit Vorurteilen und so gearbeitet wurde. Das war nicht ganz so optimal, aber durch dieses Gedränge dadurch, das fand ich eigentlich ganz gut. Persönlich finde ich Ostdeutschland auch eine richtig geile Thematik, aber da muss ich dir komplett recht geben. Da waren jetzt nicht die Mega-Schauplätze dabei, um genau zu sein, eigentlich gar keine. Man hat eigentlich eher mit dem Konflikt und der Aura von Ostdeutschland gearbeitet, als wirklich mit inhaltlichen Sachen aus dem Land selbst. Deshalb, ja, fand ich nicht so gut. Und der Rest war dann auch relativ schnell schon Durchschnitt und ich hatte vor allen Dingen das Gefühl, also es wurde nichts falsch gemacht, aber es wurde sehr viel wiederholt. Wir haben einfach ganz viele Schauplätze, wo wir immer wieder zurückkehren. In den Zirkus kehren wir mehrmals zurück, in die Paläste sind wir mehrmals in beiden drinne. So, dass es viel Wiederholung macht, ja, das finde ich nicht ganz so sexy. Gibt bei mir trotzdem irgendwie 5 Punkte, weil ich sage, ja, war jetzt nicht ganz schlimm umgesetzt. Indien kann man auf jeden Fall machen. Das fand ich eigentlich auch einen sehr guten Schauplatz. Ja, unspektakulär vielleicht trifft es ganz gut.
Okay, ja, das mit dem Adjektiv kann ich mitleben. Ja. Gut. Dann schließt doch das Thema einmal ab mit der Story.
Ja. Storyline, ja, fange ich vielleicht mal an in der ersten Hälfte. Da finde ich sie wirklich soweit gut und auch eingängig. Erste Hälfte echt solide, finde ich, ist auch ein guter Film gewesen so. Also konnte ich mir ganz gut anschauen, so rum. Wir haben es ja letztes Mal auch besprochen, sozusagen, ja, man kann man sich schon erstmal geben. Waren natürlich kleinere Sachen dabei, wo man immer sagt, mal so, aber das wirst du wahrscheinlich in den meisten Filmen finden. Ja, letztendlich war es dann auch ein Plan der Russen irgendwie, für den Khan herhalten musste. Dafür war Khan natürlich sehr präzise und die Russen weniger. Hätte man vielleicht eben ein bisschen anders gewichten können und war dadurch nicht immer ganz leicht zu durchschauen. Deshalb so ganz die Absichten von Khan erschließen sich mir auch nur bedingt. Also ich glaube, er war letztendlich an seiner eigenen Bereicherung interessiert, auf welchen Wegen auch immer. Nimmt dafür aber ganz schön viel in Kauf. Irgendwie, ja, finde ich ganz durchsichtig. Dasselbe habe ich ja auch schon bei Octopussy gesagt, wenn man dann auch in Richtung zweite Hälfte schaut und ihren verschiedenen Verwirrungen und Verstrickungen, haben bei mir schon das ein oder andere Fragezeichen über den Kopf zurückgelassen. Dafür finde ich Action innerhalb des Films zu großen Teilen ganz gut, wenn wir mal hinten den Abschluss ausklammern. Ja, am Ende sehr übertrieben und deshalb gibt es bei mir dafür 4 Punkte für die Storyline. Man kann folgen, es ist manche Sachen auch ganz gut gemacht, aber im Großen und Ganzen, ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher, ob ich mir den Film, gerade wenn ich so auf die zweite Hälfte schaue, die zweite Hälfte reißt so ein bisschen ein, ob ich mir den nochmal so oft anschauen würde. Weiß ich nicht.
Okay. Ich kann da mit viel mitgehen. Ich finde halt auch, das sind mir zu viele Ebenen, zu viele Einzelgeschichten, die große Ganze mitverstrickt sind und dadurch wird nicht ganz klar, wer welche Handlungsinteresse verfolgt oder welche Grundlagen da sind. Du hast schon gesagt, es ist nicht so wirklich klar, auf was will Octopus hinaus, auf was will Khan hinaus, warum macht er da mit? Beide wollen sich eigentlich nur bereichern. Mhm. Aber warum sagt man bei Khan, okay, der ist so skrupellos, der ist bei dieser Bombengeschichte mit am Start. Bei Octopussy sagt man dann aber, nee, also das wird ihn nicht mitmachen. Die brauchen wir nur, um die Bombe quasi zu transportieren und locken sie mit dem Schmuck. Okay, also es ist sehr undurchsichtig. Ich finde auch wirklich eine richtige Abstufung zwischen ersten Teil und zweiten Teil ist erkennbar. Mhm. Der erste Teil finde ich noch eigentlich gut sehenswert, dem kann man gut folgen und das macht alles Sinn und am Ende wird es dann einfach kunterbunt und wild und auch die Beziehungen so untereinander sind irgendwie alles seltsam. Also James' Beziehung zu Vijay, also da möchte man irgendwie wie Kirin Bay eben da so Märtyrer-Tod geben lassen, aber das fällt halt komplett runter. Es interessiert halt keine Sau, dass der tot ist.
Auch sehr unspektakulär letztendlich gemacht, gebe ich dir recht.
Genau, also ein guter Punkt. Kein Aufheben, obwohl die eigentlich eine ganz gute Beziehung hatten. Das war noch eine der besseren, fand ich.
Ja.
Weil der einfach so ein bisschen funny Charakter hatte, supportive unterwegs war und man da einfach gemerkt hat, okay, auf menschlicher Ebene kommen die beiden ganz gut miteinander aus. Mhm. Andererseits haben wir da eine Magda, wo ich bis jetzt noch nicht verstanden habe, was ihre Rolle ist, weil sie die ganze Zeit bei Khan chillt, aber eigentlich für Octopus sie arbeitet. Man weiß nicht so wirklich, wo sitzt sie jetzt?
Dafür viel Geschichte gekriegt hat, ne? Auch.
Sehr viel.
Also am Anfang, du auch nicht wusstest, was macht die da?
Mehr Screentime als Octopus wahrscheinlich, die gute Frau. Ja. Also permanent, auch gerade am Ende, hat sie ja permanent eine Rolle gespielt. Also sehr seltsam. Ich finde das Ende zu lang und dann auch mit einem viel zu krassen Happy End. Also es geht ja alles quasi gut. Es geht ja alles. Es gibt ja gar keine Schäden oder irgendwelche. Es ist ja sowieso so, dass wir jetzt da nicht die großen Dramen haben, abgesehen von Im Geheimnis ihrer Majestät. Aber dann packt doch dieses Ableben von Vijay wenigstens mal in den Zusammenhang, dass man auch merkt, okay, da ist gerade uns ein Charakter verloren gegangen, der uns wichtig war oder so. Aber es spielt halt irgendwie keine Rolle. Ja, das doppelte Spiel an sich fand ich gut. Also zu sagen, okay, es gibt noch eine Ebene, aber es war wie so eine russische, was ist, Matroschka-Puppe oder was? Mhm. Du hast das Gefühl, es kommt immer mehr zum Vorschein und irgendwann weißt du nicht mehr, in welcher Ebene du unterwegs bist und wie das rausführt. Und ich glaube, die Autoren wussten auch immer nicht mehr, wie das sauber zu Ende führst.
Vielleicht haben sie deshalb auch dieses Ende gewählt.
Genau, vielleicht auch deswegen. Den Spießrutenlauf kommt dem Detektivdasein sehr nah. Also James hatte wirklich keine Anhaltspunkte und musste sich daraus einen Fall konzipieren oder zusammensuchen. Das hat schon gepasst. Es ist groß und ganz alles schon in Ordnung, aber nichts Besonderes. Die einzelnen krassen Kritikpunkte zu den einzelnen Charakteren habe ich ja schon genannt. Erste Hälfte hat mir gut gefallen, zweite dann nicht mehr ganz so gut. Im Großen und Ganzen ist es dann für mich die Mitte mit 5 Punkten.
Solide.
Klingt ja, gut, das hat insgesamt ziemlich reingeschöppert.
Glaube ich. Und ich finde auch, wenn ich es mir gesamt wieder anschaue, vielleicht fast ein bisschen zu negativ. Also ganz scheiß fand ich jetzt auch nicht. Aber jetzt mal abwarten natürlich, wo er sich so einsortiert.
Ja, ist jetzt bei uns beiden punktgleich mit Moonraker. Also bei mir hat er nur 30 Punkte bekommen, bei dir 29, ist genau punktgleich mit Moonraker. Und da muss man ehrlicherweise sagen, aus meiner Sicht
ist
Moonraker der schlechtere Film. Aber das liegt auch wieder an den Kriterien. Fall. Also bei
Moonraker. Genau, ich wollte gerade sagen, die Kriterien verzerren es, glaube ich, ein bisschen. Also ich würde den Film nicht ganz niedermachen. Man kann ihn sich auf jeden Fall anschauen. Erste Hälfte auch echt so stabil. Würde ich mir auch noch ein zweites Mal anschauen. Insgesamt vielleicht ein bisschen zu lächerlich. Aber ob auf eine Stufe mit Moonraker bei mir gestellt wird, das ist schon hart.
Ja, Moonraker konnte mit den besseren Schauplätzen halt arbeiten, mit dem besseren Bond-Girl, also für dich zumindest, besseren Bond-Girl. Ansonsten, ja, dann ist es halt beides irgendwie so mittelmäßig bis drunter, teilweise auch wirklich deutlich drunter und kommt zu dem entsprechenden Resultat. Es ist auch, das kann ich jetzt auch sagen, ich wollte es diesmal nicht direkt vorweg ankündigen, keiner der Filme, die ich besonders gerne schaue, weiß ich nicht warum, irgendwie hat er mich nie so wirklich abgeholt, Octopussy. Ich finde aber nach wie vor Moonraker ist der schlechtere Film, also dem
da würde ich mitgehen, ja.
Keinen anraten.
Den ziehen wir einfach als im Nachhinein nochmal 2 Punkte jeweils ab, einfach nur aus Prinzip.
Ja, gut, damit ist dann Octopussy auch eingenordet und kann ad acta gelegt werden, bis wir uns der Kurzgeschichten widmen. Und haben damit dann in 2 Wochen im Angesicht des Todes ausstehen und der letzte Moore-Film auch wieder 2 Folgen aufgeteilt. Und danach gehen wir zurück in die Bücher. Bis dahin können wir das aber auch erstmal ruhen lassen, weil jetzt darfst du natürlich auch noch eine Frage beantworten, nachdem du letzte Woche wieder abgeliefert hast. Hast du ja noch ein paar Möglichkeiten offen, um hier mit einer 100%-Quote aus diesem Film rauszugehen, als Lichtblick. Ich habe dir in unserem Quiz folgende Kategorien noch mitgebracht oder sind noch offen. Das ist einmal die Schauspielerinnenfrage, die Drehfrage, die Fahrzeugfrage, die Auftragsfrage oder die Drehortfrage.
Da auf Fahrzeuge gar nicht so viel Wert gelegt wurde, würde ich mal mit der Fahrzeugfrage gehen, weil das bricht mir sicher das Genick, wenn wir in die Bücher gehen.
Okay, das ist eine sehr gut machbare Frage. Welches Fahrzeug wird für eine Verfolgungsjagd durch Udaipur genutzt?
Das waren die klassischen Tuk-Tuks, würde ich jetzt mal da behaupten. Das müssen wir kurz und knackig halten, ansonsten wüsste ich auch nicht, was ich sonst noch sagen soll.
Das ist tatsächlich kurz, knackig und auch richtig. Damit hast du die 100%-Quote erfolgt.
Oh, genau. Balsam.
Ja, also das war jetzt tatsächlich gut machbar. Ich glaube, da war jetzt auch nichts richtig Schwieriges an Fragen dabei, wenn man den Film vor Augen hat. Wie gesagt, das ist immer nochmal eine andere Sache, wenn man da gerade nicht genau in dem Film mit den einzelnen Elementen drinsteckt. Aber Tuk-Tuk, selbstverständlich, klassisches, stilistisches, indisches Fortbewegungsmittel.
Würde ich doch auch sagen.
Und da hast du abgeräumt.
Schön.
Wunderbar. Also mit einem
erfolgreiches Ende.
100% Quote, aber einer miserablen Quote im Ranking. Gehen wir dann aus diesem Film raus und schauen mal, was der letzte Roger Moore-Film dann für uns bereithält. Ja, das nächste Ende einer kleinen Ära, würde ich sagen.
Denke ich auch. Bin ich gespannt, wie immer, ob da, ich kenne es ja nach wie vor nicht, wir sind ja immer noch in dem Bereich, der für mich das erste Mal über den Screen flimmert. Dementsprechend, ja, mal schauen, wie da das Ende der Ära dann gesetzt wird. Da, glaube ich, erwartet uns sicher nochmal das ein oder andere, vielleicht auch hoffentlich schöne und fürs Ranking vielleicht positive. Mal sehen.
Alles klar. Dann habt ihr es geschafft für diese Ausgabe. Seid selbstverständlich auch in 2 Wochen wieder dabei beim neuen Bond-Abenteuer. Und wenn euch zu langweilig wird zwischendurch, haben wir auch noch genügend alte Folgen, die sich bestimmt auch lohnen, nochmal anzuhören.
Ganz genau. Deshalb von meiner Seite heute danke, dass ich dabei sein durfte und eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge. Hört fleißig rein, auch in die alten Folgen. Bis dahin, gute Zeit.
Ganz genau. Macht's gut.